So, Leute, wir sind zurück. Und zwar
Folge 54.
Folge 54. Wir melden uns aus einer sehr anspruchsvollen Zeit unseres
Daseins,
Musikerdaseins als Sing Meinen Song.
Na, wir haben Ende letzten Jahres haben wir dick unsere Social Media Kanäle gelauncht und haben dann erstmal einen Monat lang die Schnauze gehalten.
Ja, sorry.
Aber also, es war ja Weihnachten einerseits.
Ja.
Dann war Silvester. Und
stimmt.
Und jetzt sind wir seit einem Monat schon wieder im Sing Meinen Song Arbeitsmodus. Ne?
Ja, das ist so eine anspruchsvolle Zeit, mag man gar nicht denken, weil eigentlich Winter oft für Musiker so ein bisschen so ein Downgrade ist, wo man eher Urlaub macht und sich zurückzieht. Es sei denn, man macht Faschingsmusik oder Karnevalmusik, hatten wir es ja schon mal von. Aber wir sind voll eingespannt gerade. Ne?
Ja, das ging dieses Jahr irgendwie noch einen Ticken früher los als sonst. Ne? Wir relativ bald, also erste Januarwoche, sind wir dann direkt in meinem Fall sogar in den dunklen Bläserkeller abgetaucht.
Ja.
Und jetzt sind wir schon gegen Ende der Vorbereitung. Ja, es kommt noch ein Künstler zu uns nächste Woche. Und dann ist quasi die Musik für die diesjährig kommende Sing Meinen Song Staffel zumindest schon mal prepared. Also die Noten sind gebaut, die Arrangements sind gemacht. Wir haben alles schon mal so mehr oder weniger vorproduziert. Und
genau.
Dann geht's dann auch schon in zwei Wochen nach Afrika wieder.
Geht schon los, genau. Und wir wollen natürlich jetzt nicht so viel über Sing Meinen Song quatschen.
Sondern das können wir dann nachmachen. Dann.
Eben, und vor allem aus Afrika dann auch direkt ein bisschen, ne, was unser Plan ist. Je nachdem, wie viel Zeit wir da haben. Denn wir sind so ein bisschen mehr eingespannt aufgrund von etwas mehr Musik, die wir spielen müssen.
Genau.
Ein bisschen mehr Zeug, was
bisschen
wir
mehr als sonst. Ihr könnt gespannt sein, warum das so ist. Ja. Aber einerseits, weil es jetzt ein neues Jahr ist und man so wieder man wird ein Jahr älter, man guckt in das Jahr, was ist so los. Und andererseits, weil wir immer schon mal in den letzten, eigentlich seitdem wir den Podcast machen, kam immer mal wieder das Thema Zukunft, KI, AI, Fragezeichen auf. Und
ja.
Da wollten wir schon immer drüber reden, haben uns noch nicht so rangetraut an das Thema, ehrlich gesagt.
Ja, aber ich glaube erstens, weil sich gerade alles so krass schnell entwickelt. Es tut sich gerade jeden Monat was Neues.
Genau.
Und außerdem, weil man ein bisschen natürlich, wie sagt man, also ein bisschen sich vorbereiten müsste. Ne? Wir haben uns auch ein bisschen vorbereitet jetzt. Aber wir wollen auf jeden Fall mal so einen kleinen Querschnitt bringen über zwei verschiedene Themen. Einmal ein GEMA-Urteil gegen
Suno
speziell. Und zum anderen generell über die KI reden und ein bisschen drüber quatschen, was inwieweit Musiker betroffen sind von der KI, weil da haben wir jetzt auch so eine kleine Erfahrung gemacht.
Du willst sagen, seht es uns nach, wenn wir Dinge sagen, die nicht hundertprozentig stimmen in diesem Podcast.
Disclaimer. Ja, das ist ja immer so. Ich meine, wir sind ja keine, wie sagt man da, Soziologen oder auch keine Juristen, aber wir sind halt Musiker. Also natürlich ist es immer aus der Musikerperspektive, was wir quatschen.
Ja.
Aber wir haben trotzdem so ein paar Facts für euch. Und denn die Sache mit der GEMA betrifft jetzt ein Urteil vom, wann war es? 15. Dezember, glaube ich.
Genau.
Na?
Die GEMA hat gegen Suno geklagt.
Richtig, im Landgericht München.
Warum denn überhaupt? Weil die GEMA sagt, Suno nutzt GEMA-Werke zum Training.
Beklagter ist OpenAI, nicht Suno.
Richtig, genau, natürlich. Genau.
Das haben wir jetzt verwechselt. Aber Suno kommt später auch noch. Das ist gerade am Laufen. Aber jetzt hat erstmal GEMA gegen OpenAI, also gegen ChatGPT geklagt, speziell. Und zwar ging es um unlizenzierte Nutzung von Songtexten aus dem GEMA-Repertoire, speziell als Training für die AI. Ne?
Das ist ja so das Thema. Und ich finde, da geht es auch eigentlich schon los, weil ich nämlich wirklich so ein... Wir haben, als wir darüber geredet haben, sollen wir überhaupt das Thema jetzt überhaupt machen in dieser Folge, die wir übrigens nennen. Clickbait, Alarm, bling, bling, bling.
Alarm, bling, bling, bling. Arbeitslos
dank KI.
Dank KI, genau. Also ich meine, das ist natürlich voll Clickbait.
Aber soll ich dir was sagen, warum ich das, was für mich auch noch ein Punkt war, warum ich es geil finde, über das Thema zu reden. Ich habe letzte Woche was gepostet und zwar beim Scrollen in Social Media ist bei mir so ein Ding aufgepoppt, dass irgendein KI jetzt anbietet, Saxophon, KI, bla bla bla. So ein bisschen wie eine Sample Library, aber halt komplett auf KI-Basis.
Ja, ja.
Klingt mega, super geil. Und da habe ich drunter geschrieben und habe es gepostet und habe geschrieben, irgendwie geil, die KI nimmt mir den Job weg. Irgendwie
genau,
so.
Ja.
Und das fand ich total krass, weil da haben 6-7 Leute kommentiert und haben gesagt, einen gut aussehenden Saxophonisten kann nichts ersetzen. Oder Live-Musik wird immer, wird's immer geben und macht euch keine Gedanken. Das war natürlich von mir jetzt so halb humorvoll gemeint.
Ja.
Was ich aber krass finde, dass keiner von den Leuten, die das geschrieben haben, sich natürlich Gedanken darüber macht, dass ein großer Teil meines Jobs das Studioleben ist.
Mhm.
Und im Studioleben, muss man einfach sagen, findet zurzeit ein ganz krasser Kahlschlag statt durch die KI.
Ja.
Weil eben genau dort eben es vollkommen egal ist, ob ein Saxophonist A gut aussieht oder B gut spielen kann. Weil ganz viele Dinge werden eben heutzutage nicht mehr mit echten Menschen gemacht. Also manche Dinge natürlich schon und in vielen Bereichen ist es nicht ersetzbar. Aber in unserem Fall, kommen wir vielleicht gleich auch drauf, gibt es eben jetzt tatsächlich viele Berührungspunkte mit der KI im Alltag unseres Lebens, wo vielleicht der oder die Konsumentin gar nicht so mitbekommt, dass das ein Riesenthema für uns ist. Irgendwie.
Ja, ja. Ich meine, man muss halt auch immer unterscheiden. Ne? Und ich verstehe irgendwie auch ein bisschen die Vorteile von diesem Fortschritt. Ne? Wir reden ja wieder von so einem Fortschritt. Ne? Andere sagen Paradigmenwechsel, wie damals zum Beispiel auch, als die ersten Computer für die Gesellschaft tauglich wurden oder auch wie als die Handys und das erste iPhone kam. Das waren ja so krasse gesellschaftliche Wechsel, die ganz viel bewirkt haben, auch in der Gesellschaft. Und ich glaube, jetzt sind wir wieder an so einem Punkt, wo das halt passiert. Und gerade speziell als Musiker, ich meine, diese ganze Musik, ne, wir reden ja auch immer von kommerzieller Musik, also diese Musik, die im Supermarkt läuft, beim Zahnarzt oder die teilweise vielleicht auch manche Filmmusik oder für irgendwelche Dokumentationsfilme, die wird komplett aus der Dose kommen, mit Prompts generiert. Das wird kein Musiker machen müssen. Also da müssen wir uns nichts vormachen.
Ja, das ist alles erstmal, also wie soll ich sagen, wir haben so ein bisschen auch gesagt, wird das jetzt hier ein riesen Rant-Talk, wo wir einfach nur zwei angegraute Typen meckern und haben Angst vor der Zukunft, haben Angst, dass die KI ihnen den Job wegnimmt.
So ging ja unser Podcast los, ne? Mit unserem Spotify-Rant,
wo man dann auch gesagt hat. Es war aber kein Rant in dem Sinne.
Ja, nee, es war kein Rant, aber ich habe schon so ein paar, ne, man hat schon gesagt, hey, lasst mal Spotify in Ruhe. Aber man muss jetzt schon sagen, es hat sich zum Schlechteren hin entwickelt, ne?
Aber ich finde, es gibt zwei Dinge bei solchen Wechseln. Du sagst, wir haben Paradigmenwechsel. Wir haben, es kommt was Neues. Ja? Früher, es gab die CD oder davor gab es Platte, dann gab es Kassette, dann gab es CD, dann hin und her.
Ja.
Und alle haben gesagt, oh, jetzt ist schlimm und jetzt ist schlimm. Und jetzt reden wir darüber, dass wir jetzt KI haben, die den Musikmarkt beeinflusst, die das Schaffen von Musik beeinflusst. Dagegen ist jetzt erstmal rein, wie soll ich sagen, klar, man muss akzeptieren, dass sich was verändert, das ist eine Sache. Ich finde aber, es gibt zwei Themen, die man nicht außer Acht lassen darf. Das eine ist die rechtliche Seite dabei. Ja, ja. Da kommen wir gleich auf das GEMA-Urteil zu sprechen. Thema Urheberrecht. Ja. Das finde ich ein ganz krasses Thema. Weil wenn jetzt Leute einfach sagen, hey, ihr Idioten, regt euch nicht auf, ist doch ganz normal. Ja. Nein, es ist eben nicht normal. Weil hier in dem Fall, und mittlerweile hat ja dieses Urteil zumindest einen Teil davon hat gezeigt, dass es eben gegen aktuelles Recht verstößt, das, absolut, was die KI tut. Ne?
Ja.
So, und da finde ich erstmal grundsätzlich, gewinnt die Anarchie oder gewinnt das Recht? Da muss man sich einfach selber fragen, was ist einem selbst wichtiger?
Mhm.
Ich spreche mich da immer komplett pro Gesetz aus. Oder ich finde es super, dass wir so ein tolles Urheberrecht in der EU haben.
Ja.
Und das andere ist die Ethik dabei, bei der ganzen Geschichte. Mhm. Weil ich finde, ich will das jetzt nur mal als Überschrift hinstellen, können wir gleich weiter ins Detail gehen. Ich finde es total interessant, darüber zu sprechen, was es mit dem Menschen macht, wenn er nicht menschlich kreierte, vermeintliche Musik, in unserem Fall Kunst dann vielleicht als Überbegriff, konsumiert. Ohne es zu wissen oder wohlwissentlich. In vielen Fällen ist es ja auch ohne es zu wissen. Und da kommt dann für mich die Frage auf, wie ist denn das? Was macht das mit der Gesellschaft? Ist es überhaupt cool? Ist es nicht cool? Ist es vielleicht sogar schützenswert, dass wir uns dass wir die Kultur schützen müssen, die Kunst schützen müssen, die menschliche, kreierte Kunst. Mhm. Das sind so zwei Themen, die finde ich total spannend bei der Geschichte.
Das stimmt, ja. Man weiß es ja noch gar nicht, ne? Ich meine, man muss bedenken, ich habe jetzt auch mal ein bisschen recherchiert, dass täglich Zehntausende, also laut dieser etwa 50.000 rein KI-generierte Songs pro Tag hochgeladen werden. Mhm. Das wird jetzt, also bald wird es dazu kommen, dass 100.000 neue Songs täglich auf Plattformen wie Spotify landen. Also die Leute wissen teilweise ja gar nicht, dass sie KI-generierte Musik schon hören. Mhm. Das findet ja schon statt.
Total, natürlich, ja? Genau.
Und ich glaube, was das mit uns macht als Menschen, ich muss selbst auch zugeben, ich nutze auch Google LM manchmal, um irgendwelche Themen zusammenzufassen. Und man kann mit Google LM sozusagen zwei Personen künstlich generieren, die sich unterhalten in einer Art Konversation oder Podcast, die über ein Thema reden und das zusammenfassen. Mhm. Und ich muss sagen, es hilft mir schon, oft Themen konzentriert, zusammengefasst, dargestellt nochmal so zu verinnerlichen. So, ne? Also wenn es um Themen geht, die dann so auf Wesentliche zusammengefasst werden und man hört zwei Leuten zu, die darüber reden, finde ich schon manchmal einfacher aufzufassen.
Das hast du schon mal gesagt.
Sich Sachen zu merken. Aber es reden natürlich zwei künstliche Stimmen, ja, die auch teilweise immer noch nicht ganz menschlich klingen. So, ne?
Ich würde sagen, das sind riesengroße Unterschiede zwischen, mhm, das, was du meinst, ist, ja, Vermittlung von Informationen. Mhm. Das heißt, eine AI setzt für dich oder ersetzt für dich deine Tätigkeit des Analysierens, des Niederschreibens, des Runterbrechens und du kriegst es quasi vorgekaut erklärt. Genau. Ob das jetzt zwei Typen sind, die dir das erklären, ja, in einer Form, du kannst dazuhören und es ist vielleicht leichter, als es für dich zu lesen. Sozusagen.
Ja, ja.
Das ist ja wirklich eine Darreichungsform von Informationen, sozusagen.
Ja, ja.
Die, ob die dann cool zusammengefasst ist, also stimmig zusammengefasst ist, ist so ein bisschen die andere Frage. Wir kennen alle diese Unzulänglichkeiten von ChatGPT, die erzählen in meinen Fällen oder in vielen Fällen sehr viel Müll, muss man sagen.
Ja.
Da würde ich mich jetzt erstmal gar nicht so dagegen aussprechen. Ich finde aber im Kunstbereich gibt es riesig krasse Unterschiede. Und zwar, ich habe das nämlich auch ein bisschen mir angeguckt, offenbar ist es so, dass Text und Bild weniger emotional wahrgenommen werden vom Menschen.
Mhm.
Einfach deswegen, weil ein Text wird gelesen, analysiert und bewertet.
Mhm.
In vielen Fällen ist der Autor nicht so wichtig dafür. Mhm. Also ob das jetzt eine KI gewesen ist oder ob das ein Mensch gewesen ist.
Ja,
ne?
Okay.
Beim Bild, man sieht das, man interpretiert das, man distanziert sich ein bisschen davon. Und auch da ist der Urheber für den Menschen erstmal nicht so wahnsinnig wichtig.
Mhm.
Natürlich, wenn wir diese
KI... Der steht im Hintergrund eher, das ist
genau
in der zweiten Reihe vielleicht.
Bei Musik, und das scheint rein biologisch so zu sein, ist es aber, man fühlt sich angesprochen von Musik, weil man es ja hört.
Ja.
Und was ich auch total krass finde bei Musik hören, das hat ja auch einen zeitlichen Aspekt. Du, bei einem Buch oder bei einem Text, den kannst du weglegen.
Mhm.
Klar, du kannst bei Musik auf Stopp drücken, so, aber im Grunde, das Werk Musik wirkt ja nur richtig, wenn du es von vorne bis hinten hörst. Wenn du keine Pause machst, weil du mal eben aufs Klo gehst oder so. Sondern, und man fühlt sich ja von der Musik angesprochen, man erlebt das, man hat eine, man hört die Dinge, es ist quasi in der jetzigen, in dem Moment des Hörens entstehen da Dinge bei dir.
Ja.
Und letztendlich würde ich sagen, es ist so ein bisschen wie ein zwischenmenschliches Ding, was passiert bei Musik. Und ich glaube deswegen, dass Musik, oder nicht, weil wir Musiker sind und uns darüber abranten wollen, aber ich habe wirklich den Eindruck, dass bei Musik der KI-Effekt ein viel heftigerer ist als bei Text. Also ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt ein Buch, was
ich glaube auch
geschrieben wird von der KI, die gleiche künstlerische Aussage hat, wie wenn ein menschlicher Autor ein Buch schreibt. Das will ich überhaupt nicht sagen. Aber ich glaube wirklich, dass jemand, der es nicht weiß, dass er gerade KI-generierte Musik hört und eigentlich davon ausgeht, dass es menschlich kreierte Musik ist, das ist schon ein wichtiger Fakt, den man da checken muss, was das mit dem Menschen macht.
Absolut. Also Musik ist immer sowas, was so wie so eine Droge ist, die direkt ins Blut geht. So, also jetzt, genau, ne, das klingt zwar doof, aber es ist so. Gefühlt geht es direkt in die Blutbahn, man fühlt es direkt im Moment des Hörens. Und
das ging jetzt ins Blut gerade.
Das war
die Pepper.
Ja, hallo Pepper.
Hi Pepper. Na, die Pepper hat
sich gerade... Der Podcast-Hund von Axel Müller. Pepper, spann dich. Alles gut. Nichts ist passiert. Und wo war ich stehen geblieben? Also genau, Musik. Und bei Texten, wie du schon gesagt hast, ist es so, dass man erstmal so natürlich den erfassen muss, also es geht langsamer, ne, die Emotionen. Und vor allem so ein bisschen auch immer davon abhängig, wie man den Text selber auch
interpretiert
auffasst.
Wobei Musik ja natürlich auch, wie du es auffasst.
Ja, das stimmt, aber du weißt ja, wie es ist, wenn dir Musik wirklich gut gefällt und, ne, manchmal hört man natürlich auch mal eine Jazzplatte oder irgendeine andere Platte, die man noch nicht kennt, und sagt sich so, mal gucken, ob mir das gefällt. Und wenn man aber dann Musik hört, die einem schon gefällt, geht ja direkt in die Emotion. Mhm. Noch mehr ist es der Fall, wenn man Musik hört, die man als Kind gehört hat oder als Jugendlicher, ja, und dann plötzlich merkt, krass, man fühlt sich sogar ein bisschen zurückversetzt.
Die Gerüche, also, die so diese
Thematik. Ja, sowas. Also ja, es triggert. Ja. Musik triggert einfach viel krasser, unbewusst als, ja, Text, finde ich. Ja. Also ist jetzt meine Meinung. Aber das ist, siehst du ja auch so, und ich glaube, ja, es ist eigentlich ein emotionalerer Prozess vielleicht.
Aber lass uns noch mal ganz kurz bei der einfacheren Thematik bleiben, nämlich bei der juristischen Sichtweise in puncto Urheberrecht. Hm. Das hat überhaupt nichts mit Emotionen zu tun. Da kommst du auf dieses GEMA-Thema zu sprechen. Was hat die GEMA gemacht? Die GEMA hat gesagt zu OpenAI, ihr nutzt Werke von unseren Künstlern, also unlizenziert.
Genau, geschützte Texte. Mhm.
Diese Werke, um eure KI zu trainieren.
Richtig, genau.
Und wenn jetzt die User von beispielsweise Suno dann sagen, hey, ich will einen Song rauslassen, dann kommt ein Song raus, der basiert teilweise auf den von der GEMA geschützten Werken, gefüttert durch diese Werke, entsteht jetzt da ein neues Ding von Suno. Und sonst ist es ja so, wenn die Werke genutzt werden, sei es jetzt live bei einem Konzert oder in der Kneipe, übers Radio oder im Fernsehen müssen, bekommt die GEMA Geld, aber eben nicht die GEMA, sondern die Künstler, die Urheber bekommen richtig, dafür Geld. Ja. Und da ist es jetzt so, man wirft OpenAI vor, ihr macht das ohne dafür zu bezahlen und sagt, das ist KI generiert. Und deswegen hat die GEMA dagegen geklagt. Und sie hat gewonnen.
Sie hat gewonnen. OpenAI hat sich sogar gewehrt, oder die Anwälte von OpenAI, die hatten nämlich sogar das Argument, wir sind eine Forschungsorganisation. Wir machen
wirklich?
Das, ja, wirklich. Das Argument war, unsere Plattform arbeitet mit Forschungsinhalten, oder es ist unser Ziel. Dann hat aber die GEMA gesagt, ja, Moment, stopp. Ihr verdient eine Menge Geld mit Inhalten von Künstlern, und das kann man nicht nur noch forschen, es ist ein kommerzieller ein Prozess, der viel Geld generiert, also man kann da nicht von Forschung reden.
Ja.
Und dann hat die GEMA gewonnen. Also dieses Argument ist sozusagen, hat nicht gegriffen, aber es war das erste Argument von OpenAI, ich muss dir mal vorstellen, wir forschen. Und das ist, man erinnert sich auch zurück an die ersten Napster Speicherung, wo ganz viele MP3s, also Millionen von Songs gespeichert wurden, und das Argument war, ja, unsere User können die runterladen, aber die nutzen die nicht, die speichern
genau, die. Genau, die speichern die.
Und das ist ja ein ähnliches Argument gewesen. Ja. Ne? Es war eigentlich ein Umweg, der eine rechtliche Grauzone eigentlich praktisch ausgehebelt hat, oder ein rechtliches Prinzip.
Genau.
Ja, und da ist es ähnlich. Also, aber sie haben verloren, und die GEMA hat, es ist eigentlich eine Sensation, die nicht nur Deutschland betrifft, ne, weil man jetzt denken könnte, GEMA ist Deutschland, aber es ist die
EU.
Es ist die EU, und es wird auch weltweit wahrscheinlich greifen, denn die New York Times, glaube ich, ist es, hat sogar in den USA geklagt. Mit einem ähnlichen Grundprinzip. Ne? Und das ist, also es ist super interessant, und ich fand jetzt, als ich auch ein bisschen nachgelesen habe, fand ich es wirklich spannend, weil die GEMA das Ding ja so ein bisschen angeschoben hat und jetzt das natürlich auch größere Kreise zieht. Und die GEMA ist schon im nächsten Verfahren, nämlich gegen Suno.
Ja.
Und Verhandlungstermin ist 26. Januar. Also es wird jetzt auch bald losgehen.
Super spannend. Und dabei finde ich ein Thema, weil ich habe das jetzt immer mal wieder in so Diskussionen erwähnt, so als Beispiel, was ich heute gerne tun möchte. Was mir auf den Sack geht in Deutschland, in Europa, ich habe jetzt aber auch die Erklärung, warum das so ist, aha, scheiße, ich ärgere mich selber. Wenn ich ein Pharmakonzern bin und ein Medikament auf den Markt bringen will, da gibt es unfassbare Prozedere, die ich da durchlaufen muss,
ja,
In Deutschland gibt es die Arzneimittelbehörde, BAFMS, wie sie heißt. Mhm. Und in der EU gibt es, wie heißt das, European Medicine Association, keine Ahnung, ich lüge gerade. Aber es gibt zwei Möglichkeiten, das in Europa zu tun. Das eine ist deutschlandweit, das andere ist EU-weit. Nur wenn das zugelassen wird und danach auch nochmal kontrolliert wird, kann das überhaupt auf den Markt kommen. Mhm. Warum? Weil natürlich, ist ja ganz logisch, also in dem Fall ist es vielen Menschen logisch, und es wurde ja auch während Covid durch diese ganzen Impfgegner krass thematisiert, das ist nicht ausgiebig getestet worden, bla bla bla. Ja, ja. So, da sagen alle, verstehe ich total, ich nehme ja keine Medikamente, die schädlich für mich sind.
Ja, klar.
So, ne? Ja. Dann sage ich, was ist denn mit unserem Urheberrecht? Wir haben Urheberrecht. Warum dürfen denn Firmen, die ja augenscheinlich ein rein finanzielles Interesse haben, überhaupt in unserem, in der EU oder in Deutschland, Dinge tun, damit Geld verdienen, die aber ein Recht schädigen, nämlich das Urheberrecht. Ja. Letztendlich die Urheber, letztendlich uns Künstler enteignen dadurch. Warum dürfen die das?
Irgendwie? Ja.
Und da ist leider, und das ärgert mich, aber es ist so, ist die Erklärung, ist, dass das eine ist Arzneimittelrecht. Und da geht es letztendlich, das sind andere verfassungsrechtliche Logiken, die dahinter stecken. Das eine, beim Arzneimittelrecht geht es letztendlich um eine Schutzpflicht, Unversehrtheit der auf körperliche, also Leben und Recht und so weiter. Und bei Urheberrecht ist es leider offensichtlich nicht so, dass man da sagt, das ist jetzt irgendwie eine Gefahrenabwehr, sondern da wird lediglich ein Individualrecht geschädigt.
Ja, verstehe.
Aber nicht die ganze Gesellschaft.
Ja.
Und also okay, das nehme ich jetzt mal so hin. Aber dann ist für mich die nächste Frage, also wenn ich jetzt versuchen würde, das juristisch mal, das haben wahrscheinlich andere Menschen schon getan. Wenn das denn so ist, sehe ich das überhaupt so? Oder sage ich nicht, Moment, wenn die Musik von Computern entsteht, gemacht wird, ist denn überhaupt bewiesen, dass das nicht schädlich für uns ist? Dass das nicht die Jugend oder die Psyche der Gesellschaft, des Individuums, aber letztendlich auch der Gesellschaft negativ beeinflusst? Wer sagt das denn?
Das wird wahrscheinlich so ähnlich laufen wie mit Zigaretten. Weil Zigaretten hat man auch konsumiert damals. Und keiner hat irgendwie darüber geredet, dass es gesundheitsschädlich sein könnte. Jetzt darf man nicht mal mehr in geschlossenen Räumen rauchen. Also, und es hat auch ganz schön lange gedauert. Ne? Vielleicht ist das sowas Subtiles eher, wo man erstmal noch gar keine Langzeitstudien natürlich hat. Ist ja immer so.
Ja, und aber genau das meine ich ja. Heute könntest du keine Kippe mehr auf den Markt bringen.
Ja.
Das muss erstmal alles. Oder wie ist es mit den E-Kippen?
Naja, genau, das wollte ich gerade sagen. Da sind wir ja wieder in so einer Situation, wo man sagt, okay, wir ersetzen die normalen Kippen mit E-Kippen, damit man keinen Lungenkrebs bekommt. Aber jetzt weiß man ja auch schon wieder, dass die auch schädlich sind und vielleicht sogar noch schädlicher. Das ist ja auch noch nicht so ganz klar.
Okay, es sind keine Arzneimittel, sagen wir es mal so. Die E-Kippen sind keine Arzneimittel. Das kommt dann wahrscheinlich auf ein Betäubungsmittel, auf eine Liste, okay. Aber letztendlich, ich ärgere mich darüber, auf jeden Fall, dass Urheberrecht offensichtlich nicht so viel wert ist wie Arzneimittelrecht.
Ich glaube ja, dass so dieses Konsumieren von AI-Inhalten so in die Richtung sowas Ähnliches wie Ernährung, dass es so in die Richtung geht.
Ja.
Ich möchte zum Beispiel nicht so viel verarbeitetes Fleisch essen, weil ich mich einfach gesünder ernähren will. Ich möchte lieber echte Musik hören, die von echten Menschen gespielt wurde, in echten Räumen und nicht so viel künstliche Musik, weil es irgendwas mit mir macht. Ich glaube, es wird so auf so eine subtile Art.
Wahrscheinlich wird es, also ich könnte mir vorstellen, dass es letztendlich darauf hinauslaufen muss irgendwann, dass es so ein geflaggt werden muss, wie zum Beispiel, dass ja auch...
Ein Biosiegel.
Ein Biosiegel,
ja, genau.
Zum Beispiel ein Handmade-Siegel oder ein Human-Made-Siegel.
Das wird bestimmt kommen.
Das wird wahrscheinlich kommen, wahrscheinlich ist es so.
Ja.
Genauso wie sie gerade sich darüber unterhalten, ob man Wurst nur für Fleischwurst verwenden darf oder auch für durch vegane Produkte, ob man da überhaupt Wurst sagen
kann. Ja, genau,
diese Thematik. Ne? Ja. Also dieses Betiteln von.
Ja, kann man durchaus drüber reden. Ne? Ich meine, manchmal wirkt das ein bisschen so, ach komm, jetzt mach doch nicht noch so ein Fass auf. Aber eigentlich klar, ich verstehe den Gedankengang so, ne? Und ich glaube, mit Musik ist es was Ähnliches. Es gibt halt Menschen, die wollen einfach, die machen sich Gedanken darüber, was sie konsumieren. Ja. Und es gibt Menschen, die machen sich da keine Gedanken drüber. Und ich glaube, wenn man sagt, man möchte sich gesund ernähren, man möchte vielleicht Musik konsumieren, die irgendwie nicht schädlich für einen selbst ist, man möchte nicht so viel zu McDonald's gehen, man möchte vielleicht irgendwie Gemüse essen, dann sagt man halt, dann wählt man eher aus. Ne? Ich meine, vielleicht geht es in die Richtung.
Genau, aber ich meine, wir mutmaßen hier vollkommen rum und sagen, dass computergenerierte Musik schädlich für den Menschen ist. Das wissen wir leider noch nicht.
Ja, das wissen wir. Klar wissen wir es nicht. Vielleicht ist es ja sogar, stell dir mal das andere Ding vor, vielleicht ist es sogar komplett andersrum. Vielleicht hilft uns sogar die KI, strukturierter zu denken, vielleicht klarer zu denken, vielleicht passiert sowas.
Das ist, glaube ich, ja, dass die KI das vielleicht tut, ja, das mag sein.
Sie zieht uns vielleicht.
Auf der anderen Seite, ich meine aber, dass ich rede jetzt nur über Musik. Ne? Also es mag sein, dass die Möglichkeiten, die wir haben, uns zu informieren, wenn man denn die ganzen Fehler mal außen vor lässt, die uns die KI auftischt. Es mag sein, dass uns das hilft, strukturierter zu sein, schneller zu sein.
Ja, ich merke schon, wenn du ChatGPT was fragen willst, du musst dir immer vorher erstmal Gedanken machen, wie deine Frage genau aufgebaut ist. Ja. Hast du das schon mal gemacht?
Ja, also, ja, klar.
Du fängst an und denkst erstmal, okay, was will ich dir überhaupt fragen jetzt? Du musst erstmal eine Frage kunst. Das ist wie bei ein paar Anhalter durch die Galaxis. Ja, im Sinn des Lebens. Ne? Ja, ja. Formulier erst mal eine richtige Frage. Am Ende kommt 42 raus.
Ja.
Das ist eigentlich genau das Ding.
Ja, aber ich will jetzt nochmal auf das Musikding rauswirken.
Ja,
wir wissen noch nicht, ob die Musik, die wir hören, wenn sie computergeneriert ist, schädlich ist oder nicht.
Ja.
Was sie auf jeden Fall ist, ich glaube, so viel weiß man jetzt, kann man definitiv sagen, das, was KI aktuell macht in der Musik, ist immer nur wiederholen. KI baut Patterns zusammen, die sie gelernt hat. Sie ist aber, was sie nicht tut, ist kreativ was Neues tun.
Ja.
Das ist definitiv so. Was sie natürlich kann, ist, wenn du ihr sagst, hey, mach mal einen Hip-Hop-Song, dann bedient sie sich an den Inhalten, die sie gelernt hat aus dem Hip-Hop-Bereich und wird da viel schneller und viel krasser was zusammenbauen können, als du oder ich oder auch der krasseste Hip-Hop-Produzent das in der Geschwindigkeit erledigen könnte. Das kann sie.
Ja.
Was sie aber nicht macht, ist das, was vielleicht ein Künstler oder eine Künstlerin tut, nämlich diesen letzten Twang, dieses eigene menschliche, ich bin zwar Hip-Hop-Typ, aber irgendwie kommt da jetzt dann doch eine Klarinette rein.
Richtig.
Zum Beispiel. Oder was total Absurdes, ein Operngesang oder,
ja, genau.
Oder ein bellender Hund oder whatever, wenn das ist, war wahrscheinlich alles schon mal da. Aber, aber irgendwas, wo du sagst, okay, das kann jetzt die KI eigentlich nicht mit Hip-Hop verknüpfen.
Ja.
Und das kann sie nicht. Das wird sie nie tun.
Ja, vielleicht halten wir uns daran so ein bisschen fest, ne? Dass wir sagen können, okay, wir Menschen können einfach noch besser überraschen, weil die KI einfach immer an Klischees entlang arbeitet. Ne?
Ja.
Und auch eigentlich ein bisschen glatt poliert vielleicht noch.
Vielleicht gibt es ja irgendwann mal auch so einen Regler, wo man sagt, Chaos-Mode.
Richtig, das wird auf jeden Fall kommen.
Bitte nicht nur aus einem Genre, sondern kannst du außer Hip-Hop vielleicht bitte auch mal noch Indie-Jazz mit dazu nehmen.
Genau, mach mir jetzt mal einen Nashville-Country-Song mit einem Dubstep-Mittelteil.
Ja, zum Beispiel. Ja,
why not? Also das gibt's noch nicht. Das ist auch das Argument, wo man jetzt sagt, okay, das wird die KI nicht können, oder das kann sie noch nicht, aber vielleicht wird sie das irgendwann können.
Genau, aber die Frage ist auch, wie sehr wird sie in der Lage sein, das Ganze, wenn du zum Beispiel einen Künstler hörst, der also seine eigene Sprache hat oder seinen eigenen Style hat, Handschrift, im Idealfall, oder was heißt im Idealfall, aber man wird es irgendwie immer raushören. Das ist Radiohead oder so, ne?
Ja.
Und ist das bei der KI auch so? Oder wird die einfach knallhart immer verschiedene Sachen raus und du weißt nie genau, was jetzt rauskommt bei dem Prompt.
Aber man kann ja wie so ein Cuvée, ne? Wie so ein Wein, man kann ja auch sagen, mach mir einen Song, eine Mischung aus Radiohead, Garth Brooks und Alice in Chains und vielleicht noch ein paar abgefahrene Sachen und mach mir daraus und mix mir daraus einen hitverdächtigen Song. Keine Ahnung. Wer weiß, es ist ja wieder eine Frage des Prompts. Ne? Wie der Prompter oder die Eingabe der Befehle dann so ist. Das wird auf jeden Fall noch spannend. Aber ich glaube, ich finde es immer noch wahnsinnig interessant und da sind wir halt krass am Anfang, was es mit der Gesellschaft macht. Ich finde die Sache eigentlich total spannend. Ob wir überhaupt als Gesellschaft checken, dass KI-generierte Musik uns irgendwie verändert, inwiefern, wenn überhaupt. Was, die nächste Frage dann, was ist es, was den Menschen ausmacht? Das ist ja das. Was als Destillat eigentlich so übrig bleibt. So, ne? So, was macht den Menschen aus in der Musik? Das wird total...
Das passiert wahrscheinlich gerade auch schon.
Das passiert gerade.
Definitiv.
Und vielleicht, man weiß es noch nicht, aber man sieht es ja auch schon in Filmen und so. Ne? Man sieht, also viele Filme oder Serien beschäftigen sich mit dem Thema, was macht es aus, Mensch zu sein? Hast du das schon mal gemerkt? Ja. Also zum Beispiel die neue Alien-Serie, die ich vor kurzem geguckt habe. Es gibt so eine Serie, ich weiß gar nicht wo, egal, ich glaube Apple TV oder was, Prime, irgendwas, keine Ahnung, irgendein Sender. Und da, es war diese typische Alien-Situation, aber es ging um Menschen, die künstlich erzeugt wurden in der Serie, die dann bestimmte Fähigkeiten hatten und als Gruppe irgendwie, keine Ahnung, dann gegen die Aliens kämpfen mussten oder durften und wie auch immer. Es ist auch egal, am Ende ging es darum, dass diese Androiden, ne, so nennt man die, glaube ich, bei Alien, oder diese künstlichen Roboter-Menschen, dass die irgendwie im Kern eigentlich menschlich dargestellt werden oder einem Menschen nachempfunden wurden. Das ist ein Mensch gestorben und dann hat man den Menschen auf den Computer übertragen. Und diese Serie, es fällt mir nur gerade auf, beschäftigt sich total mit der Frage, was bedeutet es eigentlich, ein echter Mensch zu sein? Und warum kann eine KI oder ein künstlicher Mensch, Roboter, wie auch immer, da oftmals nicht mithalten. Ne? Blade Runner ist auch so ein Thema. Bei Blade Runner war das auch total Thema. Also wir beschäftigen uns ja schon lange mit dem Thema. Aber wenn jetzt, um zurückzukommen zur Musik, ich bin jetzt ein bisschen rausgetriftet, das ist einfach die Frage, erstens, was macht's mit Musiker, was macht's mit dem Komponenten? Weil uns als Musiker betrifft es ja direkt auch schon. Wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass Menschen zu uns kommen mit Demos, die von Suno erzeugt werden, wo wir als Musiker dann die Suno-Vorgabe analysieren müssen und dann checken müssen, was wir aus unseren Instrumenten
machen. Wir haben ja durchaus auch Leute, die keine Ahnung von Musik haben in unserem Podcast. Ich habe den Eindruck, dass den Part unserer Zuhörer verlieren wir gerade. Um das mal ganz kurz zu erklären, Suno ist die Software, wo man sich mit einem Prompt Musik erstellen lassen kann. Man kann da ziemlich konkret schreiben, ich hätte gerne einen Popsong in A-Moll. Man kann sogar Akkorde angeben, man kann Tempo angeben, man kann Stile angeben, man kann auch was Emotionales dazu schreiben, es soll düster klingen, und der Mittelteil soll ein bisschen klassisch klingen und so weiter. Du kannst ellenlang konkreter werden und dann drückst du auf Go sozusagen und dann schmeißt dir diese Software Songs raus, die quasi fertig klingen.
Genau.
Und mittlerweile auf einem Level, wo man kaum noch hört, dass das nicht echt eingespielt wurde von echten Menschen, von echten Instrumenten, echten Musikern. Und da muss man ja sagen, es gibt manche Stilistiken, elektronische Musik, wo man sowieso nicht hört, ob das ein Mensch gemacht hat oder nicht. Das sind immer elektronische Sounds.
Ja.
Es gibt natürlich aber Musiken mit handgemachten Instrumenten, mit akustischen Instrumenten, Geigen, Flöten, Klarinetten, Gitarren, wo das lange Zeit nicht so möglich war. Und mittlerweile klingt das einfach so gut, rein soundmäßig, dass man einfach sehr erstaunt ist, wie das Ergebnis ist. Und um das jetzt, was du gerade sagtest, bei Sing meinen Song und überhaupt in der ganzen Musikwelt ist es eben so, bevor man eine fertige Produktion gemacht hat oder macht, hat man häufig Demos gemacht. Das heißt, man hat ja aufgenommen, irgendjemand hat einen Song geschrieben, mit einer Akustikgitarre oder mit einem Klavier oder wie auch immer, und hat dann irgendwie sich das selber zusammengebaut. Entweder mit einer Band aufgenommen oder man hat Sample Libraries verwendet, wo man dann mit einem Keyboard, mit einem MIDI-Keyboard Gitarren eingespielt hat oder Bass oder Streicher oder Bläser, Drums programmiert hat. Und dann hat man ein Demo gehabt und hat dieses Demo Leuten vorgespielt und dann haben die gesagt, boah, der Song ist aber geil, lass uns den mal richtig produzieren.
Genau.
Oder richtig aufnehmen.
Genau.
Und bei Sing Mein Song ist es so, wir singen ja diese Songs nach von bestimmten Künstlern und diese werden ja nicht eins zu eins gemacht, sondern sie werden ja bewusst in anderen Versionen konzipiert. Es werden quasi Arrangements gemacht von Songs.
Ja.
Teilweise werden Texte anders geschrieben, übersetzt, da wird ein Eigenanteil entsteht da. Das ist auch nach wie vor noch so, ja. Aber als Vorlage ist es manchmal so, dass Menschen zu uns kommen, die Künstler selbst, die Produzenten, die sagen, hier, so könnte es klingen und dann kriegen wir ein Demo vorgespielt. Mhm. Manchmal, und dieses Demo wird jetzt in vielen Fällen mit Suno bereits gemacht. Das ist nicht nur bei Sing Mein Song so, das ist in ganz, ganz vielen Studios weltweit inzwischen nutzen, ja. Gerade professionelle Musiker, Produzenten nutzen dieses Tool dafür.
Genau.
Und da geht's schon los. Jetzt Rant, beziehungsweise alter Herr, meckert. Ich habe sehr viele Demos eingespielt, früher.
Mhm.
Und dafür ein bisschen Geld bekommen.
Ja.
Das tue ich jetzt nicht mehr, weil die Leute gar nicht mehr fragen für ein Demo.
Nee, die können es auch nicht mehr bezahlen.
Die können es auch nicht mehr bezahlen, weil da kein Geld mehr in dem Markt ist.
Ja,
das ist der Punkt, ganz ja. Genau.
Es ist wieder so Liebhaberei da, ne? Weil das ja. Leute, die das dann wirklich bezahlen wollen, die sagen, okay, ich will auf jeden Fall jetzt da jetzt echte Musiker auf meinem Album. Ich meine, wir reden immer von Demo und Albumproduktion, das sind zwei verschiedene Prozesse. Ne?
Ja, wobei, und da würde ich jetzt noch gerne einen Schritt weitergehen, was dieses Suno-Thema angeht. Demo ist ein Ding, wenn man dann sagt, ja, okay, jetzt hast du halt das Demo damit gemacht, aber ja. Wenn jemand sagt, der Song wird jetzt produziert,
ja.
Dann buchen wir jetzt aber mal die Band und spielen die Sachen ein im Studio. Ja. Je nach Stilistik brauchst du da zwei Musiker oder wenn du ein Orchester brauchst, vielleicht 100 Musiker, wie auch immer.
Genau.
Und dann kriegen die Geld dafür, weil richtig. Die davon leben, dass die
klar, blöd.
Musik einspielen. So. Was aber leider passiert, ist, dass heutzutage eben wahnsinnig viel Musik, die über Suno kreiert wurde, genauso eins zu eins einfach released wird.
Yeah.
Also beziehungsweise wird im schlimmsten Fall werden nur die Vocals echt gemacht. Mhm. Da singt halt jemand natürlich mit der Stimme drüber. Denn das wäre ja eine totale Entmenschlichung, wenn da nicht mehr der Grönemeyer zu hören wäre. Damit sage ich jetzt nicht, dass der Grönemeyer mit Suno arbeitet, was er nicht tut. Aber in vielen günstigen Situationen oder wo einfach keine Kohle da ist oder wo einfach klar ist, es ist nicht wichtig, ist es leider so, dass heutzutage viele von uns Suno-kreierte Mucke hören und da singt halt nur der oder die Künstlerin drüber sozusagen. Ja. Und da finde ich es ein super interessantes Thema, nämlich, was passiert denn dann mit der GEMA?
Wer hat die Rechte?
Wer hat die Rechte an dem Song?
Das ist spannend, ne? Weil es gibt ja diese zwei Bezahlmodelle. Ne? Da hatten wir auch schon mal drüber geredet. Wenn du ein Suno.
Bei Suno gibt es drei Modelle.
Ja.
Also zwei Bezahlmodelle und ein freies Modell.
Genau, so irgendwie. Ne?
Und bei dem freien Modell ist die Lizenz komplett bei Suno.
Richtig.
Das heißt, wenn du nichts für Suno ausgibst, hast du auch viele Features nicht, das muss man auch sagen. Man kann dann viele Sachen nicht nutzen.
Ja.
Aber dann wirft dir Suno was raus und dann darfst du das nur privat nutzen und darfst es gar nicht releasen. Aber bei den beiden Bezahlmodellen darfst du letztendlich die Werke dann releasen, zur GEMA geben quasi. Aber eigentlich sagt die GEMA, dass du der GEMA sagen musst, dass die Musik KI generiert ist.
Mhm.
Und ohne jetzt irgendjemand anschwärzen zu wollen. Ich bin mir sicher und ich weiß, dass es aktuell passiert, dass Menschen Suno-generierte Musik nutzen und die bei der GEMA als eigenen Song anmelden.
Ja.
Und das ist natürlich krass, weil letztendlich den Urhebern dann Geld weggenommen wird. Letztendlich indirekt, weil ja der Kuchen kleiner wird, weil jemand letztendlich seine Arbeit nicht macht. Tippt halt nur einen Prompt ein, im schlimmsten Fall. Kann ja sein, dass er noch ein paar Sachen verändert. Der lädt sich dann die Stems runter und nutzt diese Stems, spielt vielleicht nochmal eine echte Gitarre drauf, whatever, aber das ist eine totale Grauzone. Wie viel ist dann von dir selbst? Wie viel ist dann von Suno? Wie viel ist denn an dem Teil Suno trainiert worden mit GEMA-relevanten Lizenzen und so weiter und so fort? Wahnsinnig schwieriges Thema.
Ja. Und ich habe, glaube ich, jetzt auch irgendwo gelesen, dass in den AGBs von Suno drin steht, selbst wenn du das Bezahlmodell hast, heißt das immer noch nicht, dass alle Rechte bei dir sind.
Ja, genau.
Weil da gibt es auch, es ist ein bisschen verwaschen dargestellt in den AGBs, Ich wette mit dir, dass es wahrscheinlich den Fall bald geben wird, dass ein Song in den Charts landet und Geld einspielt und Suno am Ende klagt und am Ende rechtlich gesehen dafür die Kohle bekommt und der Künstler das die Kohle abgeben muss, ja, weil er einfach nicht aufgepasst hat und Suno-Geschichten da. Das, also die aber Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist sehr hoch.
Gleichzeitig ist es ja so, dass, also wir reden jetzt gerade, GEMA hat Suno verklagt oder verklagt gerade Suno. Gleichzeitig ist es aber so, dass Labels Deals mit Suno machen.
Richtig.
Und sagen, hey, ihr dürft aber, also die einigen sich gerade, da fließt wahrscheinlich Geld,
ja,
oder haben sich ja gerade geeinigt. Ich meine, ich hätte in einem Rick Beato-Video sogar gehört, dass Warner mit Suno schon einen Deal gemacht hat.
Soweit ich weiß, ist da was am Laufen, genau.
Und das heißt, also letztendlich, um das jetzt verkürzt darzustellen, bedeutet das, ihr dürft unsere Werke nutzen, unser Repertoire, das Repertoire unserer Künstler.
Ja.
Dafür kriegen wir von euch aber Kohle. Weiß das nicht, Einmalzahlung, ein Jahresbetrag oder whatever. Dann ist natürlich die nächste Frage, wie viel ist das? Und wie viel kriegen die Künstler davon? Und welche Künstler kriegen da überhaupt was davon? Oder landet das wieder, wie bei Spotify, Deals damals, erstmal nur beim Label und nicht beim Künstler selbst?
Ja.
Würde ich nämlich jetzt mal aus der Erfahrung der letzten Jahre von ausgehen, dass das so ist, in vielen Fällen. Also ich bin ein Label-Hasser, kann man so sagen. Aber das finde ich super spannend. Dass wir sind auch da, es ist schon wieder ein absolutes Hype-Effekt.
Es hat immer was von der Matrix. Ne? So Millionen von Künstlern werden an eine Matrix angeschlossen, mit diesem Schlauch hinten am Rücken und ausgesaugt, kreativ ausgesaugt und schicken ihre Daten in die große Cloud,
ja,
die dann verteilt wird und am Ende verdient aber doch die große, die große Firma das Geld.
Oder
fühlt sich immer so ein bisschen an wie die Matrix. Es ist einfach irgendwie, man kommt eigentlich gar nicht mal an den Punkt, wo man sagen kann, ey, ich habe Kunst produziert, möchtest du die kaufen?
Ja,
ja, bitte, danke, hier ist das Geld und jetzt kannst du überlegen, ob du vielleicht noch was kaufen willst von mir. Keine Ahnung, also man kommt einfach nicht mal an den Punkt, wo man als Künstler jemandem direkt was verkaufen kann. Dieser direkte Weg, Künstler, Konsument, den gibt es eigentlich nicht mehr.
Den gibt es nicht mehr oder selten. Sehr selten. Den gibt es, wenn du unter deinem eigenen Namen ein kleines Konzert machst und dabei die Einnahmen bekommst,
ja,
mit dem du den Veranstalter teilst,
ja,
und dann vielleicht noch deine selbst gebrannten CDs oder selbst produzierten CDs verkaufst. Mhm. Da hat man das vielleicht noch so.
Nee,
wenn da kein Label beteiligt ist, wenn da keine Social-Media-Plattform oder kein Tool wie Suno dran beteiligt ist. Und das, da finde ich, sind wir wieder an dem Thema. Also ist die Frage, wie schützenswert ist denn überhaupt ein Job? Also der Job eines Arrangeurs zum Beispiel. Die Leute kommen zu mir und sagen, kannst du mal ein Bläser-Arrangement schreiben, aber wir haben keine Kohle. Ja, ach so, ja, dann mach ich das mit Suno. So, ne, das ist ein Ding. Okay, ja, ja, du kannst es mit Suno machen. Du kannst auch dann dir die Suno-Bläser draufballern. Ist auch cool. Klingt für ein Demo wahrscheinlich gar nicht mehr so verkehrt. Dann ist mein Job halt weg. Ne? Dann verdiene ich diese paar hundert Euro nicht. Okay, wie schützenswert ist denn dieser Job eines Arrangeurs? Muss das eigentlich im Interesse der Gesellschaft sein, der EU oder von Deutschland, dass es Arrangeure gibt? Oder sagt man, hey, scheißegal, dadurch, dass jetzt solche neuen Tools entstehen, dann gehen diese Job verloren? Das ist das eine. Es geht ja aber weiter. Es geht letztendlich nicht nur darum, dass der Job des Arrangeurs weg ist, sondern letztendlich, wie du gerade sagst, ist es mittlerweile extrem schwer geworden für die Künstler überhaupt noch davon zu leben, weil eben sehr viel automatisiert passiert, sehr viel übernommen wird von KI und letztendlich große Konzerne Kohle verdienen und null Interesse daran haben, dass es der Kulturszene gut geht. Und das führt dazu, dass viele Künstler einfach sagen, ja okay, dann mache ich halt irgendwie einen anderen Job, weil ich kann mit meiner Musik keine Kohle verdienen. Das hat jetzt nicht nur was mit KI zu tun, das hat natürlich mit dem ganzen Musikbusiness
was zu tun. Genau, es hat auch noch nicht mal nur was mit Musiker zu tun. Ne? Also Anwälte werden auch, oder beziehungsweise...
absolut.
Das geht jetzt zu weit, aber...
Ja, ja, ich kann jetzt nur aus Sicht von uns Musikern reden.
Ja, ja, genau.
Aber für mich so ein bisschen die Frage, wie ist es denn so, dass sowas schützenswert ist? Sollte ein Staat, sollte die EU das schützen? Und auch andere Jobs, also jetzt nicht nur im Kulturbusiness, aber wir reden jetzt halt, weil wir Musiker sind, weil unser Podcast ein Musikpodcast ist, reden wir über diesen Bereich der Gesellschaft. Sollte man das schützen, ja oder nein? wir sind auf jeden Fall an dem Punkt, dass man darüber reden muss. Dass ja, entweder wir schützen es oder es wird weniger.
Es wird, ja, es hat ja wieder diese gesellschaftliche Komponente, ne? Oder diese Komponente von wegen, dass ja, wenn jetzt alle nur noch praktisch Musik mit Prompt generieren können, gibt es dann überhaupt jemals, ne, gibt es dann überhaupt noch Gitarristen und Saxophonisten in Zukunft? Also es wird wahrscheinlich auch der Prozess des Instrumentlernens wahrscheinlich ein bisschen runtergehen, oder? Ich meine, das Ziel von Suno ist ja, dass jeder Mensch Musik produzieren kann. Ist ja eigentlich was Schönes. Ich würde jetzt noch nicht mal sagen, dass jetzt der Typ, der eigentlich überhaupt kein Instrument spielen soll, dass der keine Songs komponieren darf. So, das ist ja Bullshit, ne?
Das heißt darf, genau. Er soll, ist doch geil, wenn er es macht.
Eben.
Ich also habe zum Beispiel ja von einem Typen gehört, der hat sein Leben lang, der ist Arzt in meinem Bekanntenkreis, der hat sein Leben lang immer so kleine Kurzgeschichten geschrieben oder Gedichte. Mhm. Und der hat gesagt, ey, seitdem es Suno gibt, ich baller da die kurzen Texte von mir rein. Mhm. Und dann kommt ein Song raus, da singt dann jemand meinen Text.
Ja, klar.
Männliche Stimme ausgewählt, bam. Für ihn total geil, der nutzt das nur für sich selbst, also der nutzt es nicht kommerziell. Aber der sagt, ich kann keine Musik machen, ich kann kein Instrument spielen. Und das ist übrigens ein Thema, weil wir am Anfang gesagt haben, Native Instruments. Ne? Diese Woche kam die Info, dass Native Instruments Insolvenz angemeldet hat.
Ja, genau.
Für diejenigen, die es nicht wissen, Native Instruments ist eine deutsche Firma, die Sample Libraries und Plugins macht, und zwar weltweit
für Software-Synthes.
Genau, darüber ist eigentlich bekannt geworden.
Genau.
Ganz viel, das ist eigentlich das Software und Samples, die weltweit von Musikern genutzt wird, seit Jahrzehnten quasi jetzt. Und ein Teil davon, oder andersrum gesagt, meine Theorie dazu, ich habe keine Ahnung, ja, aber meine Theorie ist, warum gehen die jetzt insolvent? Weil ja nach wie vor Musik immer noch produziert wird. Ist ja nicht so, als würde jetzt aufgehört werden, Musik zu produzieren.
Ja.
Ich würde aber sagen, es ist wahrscheinlich, ein Teil davon ist auch, so eine Sample Library kostet A Geld oder ein Abo oder wie auch immer. Und es gibt total viele Leute, die haben wahrscheinlich in den letzten Jahren sich diese Sample Libraries gekauft oder abonniert. Und jetzt gibt es aber so einen Dienst wie Suno. Wenn ich ein Produzent bin, der sagt, hey, Moment, ich bin Songwriter und ich möchte Demos für meinen Songs machen. Da habe ich mich vielleicht früher hingesetzt und habe gesagt, dann baue ich mir das halt schnell zusammen mit Studio Drummer, mit Session Pro Horns, mit dem Klavier, mit der Streicher Library. Und hab die Dinger von Native Instruments genutzt. Und jetzt wird es aber vielleicht auch in diesem Hobbybereich oder in dem Bereich, auch vielleicht im professionellen Bereich, Leute geben, die sagen, ich brauche das gar nicht mehr, ja, weil ich mache das jetzt einfach mit der KI.
Ja, klar.
Da ist vielleicht auch ein Teil, das von der wirtschaftlichen Situationen vielleicht von Native Instruments darauf zurückzuführen. Ich weiß es nicht, aber das ist eine Mutmaßung jetzt. Ne?
Ja, das ist, können wir spekulieren. Ich meine, wir wissen ja noch gar nicht genau, ob die Firma überhaupt richtig, wie ist das eigentlich? Insolvent ist die Firma, aber die kann ja noch gerettet werden, oder? Über irgendwelche. Geht das?
Ja, wahrscheinlich. Es ist die Frage, ob es jetzt Investoren gibt, die sagen, wir kümmern uns drum.
Ja, genau.
Jetzt haben
also aufkauft vielleicht am Ende oder sowas.
Ja, genau. Das heißt ja noch gar nicht, dass das jetzt von heute auf morgen dann nicht mehr verfügbar ist oder dass die Lizenzen nicht mehr funktionieren oder so.
Ja, ja.
Das war jetzt, glaube ich, in der Musikszene immer so ein kleiner Aufruhr in der letzten Woche.
Ja, klar.
Alle haben Angst, dass sie die nicht mehr nutzen können. Das weiß man alles noch nicht. Ich finde es nur total spannend, weil man so gedacht hat, wow, das ist das nicht ein Unternehmen, was total zukunftsträchtig ist. Ja. Also so habe ich es zumindest im Kopf immer gehabt, das ist doch was Modernes, das ist doch nichts, was oldschool ist.
Total.
Und warum sollen die jetzt plötzlich pleite gehen irgendwie?
Ja.
Aber egal, das ist nur so eine Nebennotiz quasi.
Ja. Die Pepper macht hier voll.
Die nervt dich, ne?
Abgelenkt. Ja, hey, ich meine, für uns ist es ja immer so das Ding, wir merken ja immer, wie solche großen globalen Themen so irgendwie so langsam zu uns kommen. Ne? Ich finde es immer so interessant. Und jetzt fällt es halt auf einmal auf, dass wir immer mehr konfrontiert werden mit künstlich generierter Musik. Und in unserem Falle ist es jetzt so, dass wir teilweise halt diese Musik nach produzieren müssen oder nachspielen müssen mit unseren Instrumenten. Das ist der andere Weg eigentlich. Ne? Also man nimmt originale Musik oder echte Instrumente, dreht die durch diese Waschmaschine der KI, danach generiert
man ein
künstliches Produkt und echte Musiker müssen es dann wieder nachspielen.
Ja, das ist halt abgefahren. Das ist wie, du nimmst geile Naturprodukte, Pflanzen, Früchte, Fleisch, schmeißt es in einen Häcksler und dann kommt eine ekelhafte Pampe raus und die klingt aber irgendwie okay und dann gibt man dir dieses Produkt und du sagst, du musst jetzt aus dieser Pampe herausfinden, was da drin war.
Ja.
Ah, da war mal ein richtig geiles Steak drin und da war mal ein Strauch Fenchel drin und du musst das jetzt rausfinden, aber du kriegst keine Kohle dafür, weil das ist der Punkt. Das ist das, was in meinem Job gerade passiert, in deinem auch genauso.
Ja.
Wir kriegen was hingelegt, wir hören uns das an und das klingt nach Musik. Und jetzt sollen wir das spielen, aber wir kriegen nicht die Noten hingelegt, sondern okay, jetzt musst du dir eine Gitarre überlegen, die irgendwie so klingt, wie das, was wir da gehört haben.
Ja.
Und ich muss jetzt Bläser arrangieren, die irgendwie so klingen, wie das, was da irgendwie so ein paar Frequenzen erzeugt haben. Aber kein Geld dafür. Das ist unsere
Zukunft. Ja, genau, weil grundsätzlich basiert ja diese ganze Pampe doch auf dem geistigen Eigentum von Musikern, ne?
Ja, genau.
Oder von Menschen.
Ja.
Und das ist ja das Schräge, womit jetzt die ganze Urheberrechtssituation natürlich konfrontiert wird, mit wie kriegen wir das hin, dass dann am Ende der Urheber dann doch irgendwie bezahlt wird und dass es überhaupt in Zukunft noch Urheber gibt. Weil was machen wir denn, wenn es keine Menschen gibt, die Musik generieren oder den Grundbaustein generieren
von Musik? Ja, aber das ist doch genau das, was für Labels und auch für Spotify und Co. total geil ist.
Ja.
Dass die Komponente des Menschlichen komplett wegfällt. Weil da gibt es nicht so Typen wie wir, die hier am Rumranten sind, oder die einen blöden Vertrag haben und die dann mal meckern und irgendwelche Vorschüsse haben wollen oder so.
Gott, oh Gott.
Sondern, wie du am Anfang gesagt hast, gerade in dem Bereich Hintergrundmusik, Filmmusik, Sachen, die im Aufzug laufen und so weiter, die natürlich auch Geld generieren für ein Label oder für einen DSP, also einer Streaming-Plattform. Gerade diese Musik, wo es nicht so sehr darauf ankommt, dass das eine erkennbare künstlerische Note hat, sondern die einfach nur wahrgenommen wird von der Psyche im Hintergrund, die soll beruhigend sein oder animierend sein oder bedrohlich oder wie auch immer.
Klar.
Gerade diese Musik ist vollkommen unabhängig davon kreierbar, ob das ein Mensch macht oder nicht.
Mhm.
Und das ist natürlich für ein Label total geil, weil dann müssen die den Urheber nicht bezahlen.
Ja, es ist für alle geil. Es ist
sogar
für den Aldi geil, wenn du mal einem jungen Mitarbeiter oder egal sagen kannst, ey, kannst du gerade mal dich ins Büro verkriechen und ein paar Prompts generieren für unsere Supermarktbeschallung, dass wir da ein bisschen Musik haben. Ja, klar, mache ich. In der Stunde ist fertig. Ich habe 10 Songs hier, die können wir laufen lassen. Die machen eine super schöne Stimmung.
Ja.
Keine Ahnung, das wird ja auch einfacher. Und hey, nichts gegen Aldi, alles cool. Ich meine, wenn da KI-Musik läuft und die Leute das cool finden, alles cool. Aber die Frage bleibt halt immer noch, woher kommt das Zeug? Ich meine, das ist halt, ich meine, es gibt so viel Musik in der Welt, ne? Viele Musiker sind auch schon gestorben. Keine Ahnung, wer dann die Rechte, ne? Irgendjemand hat immer noch die Rechte von dieser Musik, die sind ja irgendwo geparkt. Selbst Jimi Hendrix und so, die Rechte liegen ja irgendwo. Wenn ich heute Hey Joe höre, irgendwo gehen die Lizenzen ja hin. Irgendjemand, ne?
Ja, die Erben,
Firma ist,
heißt, wie das heißt,
die Erben, genau.
Ja, es gibt doch da gibt es dann ganz klare Regelungen. Es gibt die Erben und irgendwann geht es ins Allgemeingut
über. Ich glaube, nach 90 Jahren oder sowas geht es ins Allgemeingut über. Das
ist ganz klar geregelt.
Genau.
Ist auch egal, ob der Typ noch lebt oder nicht. Die Erben haben halt das Recht, fertig.
Also richtig. Solange,
das heißt, die müssten eigentlich Kohle kriegen. Deswegen gibt es da ganz viele Erben, die auch da hinterher sind. Also gerade bei den großen Katalogen, Beatles, Michael Jackson und so weiter, da ist ja ganz klar, dass man da hinterher ist, dass diese Musik nach wie vor Geld abwirft.
Ja.
Zu Recht, vollkommen zu Recht.
Ja, aber auch darauf basiert ja die ganze KI-Generierung. Auf diesen musikalischen Schatz, der schon da ist,
genau.
Darauf basiert diese...
Also ich bin der Meinung, ich sage jetzt mal, ich bin der Meinung, es muss reguliert werden.
Absolut.
Es gibt Leute, denen das scheißegal ist, die einfach sagen, ey, ihr Idioten, was soll das mit der GEMA und der ganze Kram und Urheberrecht, ist mir alles egal. Hm. Ich will einfach nur Musik hören. Ja. Ich will einfach Musik nutzen. Das ist genauso, wie wenn ich sage, es ist mir alles scheißegal, wo das Fleisch herkommt. Ich will einfach Fleisch fressen, gib mir einfach Fleisch. Ne? Ja. Ey, das ist ein Tier gewesen, das Tier muss geschlachtet werden, das muss gut gefüttert werden und so weiter. Klar, das Billigste vom Billigen kriege ich beim Discounter in der Plastikverpackung. Mhm. Da weiß ich aber, dass das billig ist und dass es scheiße ist und, ja. Und so weiter. Oder beim Mac ist mir auch klar, dass das Tier, was da drin war, oder bei in den Chicken McNuggets, das wissen wir alle, diese Themen. Aber Musik ist halt für viele Leute so schwierig zu verstehen. Die wollen es einfach nur konsumieren und haben auch nicht dieses Bewusstsein oder die Kenntnis darüber. Ich sehe das genauso auch im Finanzmarkt, dieses Thema Regulierung. Es muss meiner Meinung nach auch in unserem Bereich reguliert werden. Mhm. Es muss ganz klare Richtlinien geben. Die gibt es natürlich zum Teil. Es gibt auch diese EU-Richtlinie und so weiter zu diesem Thema. Es gibt schon Dinge, aber sie werden, es ist schwer, sie durchzusetzen. Und es ist leider auch, wie du sagst, immer so zeitverzögert. Und letztendlich sitzen wir so ein bisschen am kürzeren Hebel, was das angeht. Und keiner von uns, ich meine, wir unterhalten jetzt hier in so einem Podcast so ein bisschen darüber mit so halb juristischem Wissen.
Ja.
Wir sind Musiker. Wir sind, was sind wir denn? Wir sind Künstler und ausübende Musiker mit dienstleisterischen Inhalten.
Ja, also erstens das, aber auch unser geistiges Eigentum geht irgendwo hin. Ne?
Ja,
unsere
genau.
künstlerische, ist ja eigentlich auch nichts anderes wie ein Produkt. Wenn jemand aus einem weißen Blatt Papier irgendwie ein Bild macht, das kommt ja irgendwo aus unserem geistigen
Eigentum. Deswegen haben wir das Urheberrecht.
Dafür ist es da und es ist vielen, glaube ich, nicht ganz bewusst, dass dieser Entstehungsprozess aus einem Erfahrungsschatz irgendwo herkommt. Ne? Und ich glaube, vielleicht muss man da einfach noch mehr sensibilisieren. Klar, am Ende ist es immer der Konsument, der zu Hause in seiner Küche steht und Spotify anmacht und irgendeine coole Playlist will und vielleicht irgendeinen Song findet, den er wirklich cool findet. Wer auch immer den gemacht hat, ich höre ihn zweimal, ich höre ihn dreimal. Eigentlich gefällt mir der Song, aber es ist mir eigentlich ein bisschen egal, wer es gemacht hat. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen normal und ich will auch keinen dafür verurteilen, kann man auch nicht, weil ich finde, dafür ist Spotify natürlich eigentlich super für den Konsumenten. Der kann einfach irgendwas anschalten. Alexa, spiel mir das und das. Und dann läuft das Ding. Dagegen kann man eigentlich nichts sagen. Ne? Aber am Ende, vielleicht muss es politisch reguliert werden, dass man genauso wie beim Zigarettenkonsum irgendwann mal sagen muss, Leute, macht euch klar, dass ihr da eure Gesundheit gefährdet, am Ende auch die Gesundheit anderer Leute, die neben euch stehen. Also keine Ahnung, vielleicht, weißt du, das so diese...
Ja, da sind wir wieder bei dem Thema eben, das eine ist Gefahrenschutz und das andere muss erstmal bewiesen werden, dass dort ein Recht geschädigt wird oder dass es gefährlich ist für den Hörer, für den Konsumenten.
Ja.
Also es ist für mich auf jeden Fall so, ich kann sagen, es hat krasse Auswirkungen auf meinen Job.
Ja.
Definitiv. Wo hat es keine Auswirkungen oder sehr wenig Auswirkungen hat es im Live-Business nach wie vor.
Ja.
Denn das ist ein Bereich, natürlich, der wird bestehen.
Mhm.
Denn da geht es nicht ohne, dass jemand auf der Bühne steht.
Mhm.
Gibt natürlich schon Hologramme, die da vorne rumhüpfen. Aber was aber trotzdem natürlich auch passiert, ist letztendlich, dass weil weniger Geld verdient wird in dem Business, dass auch das Live-Business weniger Geld abwirft und teurer geworden ist und letztendlich ist auch nicht so einfach, ist jetzt große Bands zu bezahlen und dementsprechend auch unsere Gagen manchmal in Frage gestellt werden oder einfach überhaupt, ja, wir lassen uns jetzt doch nicht mehr Streicher mitzunehmen oder Bläser oder eine kleinere Band, weil halt weniger Leute kommen oder weil es zu teuer ist, die Leute mitzunehmen.
Mhm.
Das ist auch in dem Bereich eine Auswirkung. Also es ist jetzt nicht so, als hätte das ganze Musikbusiness, weil alle mal sagen, live wird immer gehen. Ja, natürlich werden es Konzerte immer geben, aber es wird dort weniger Geld verdient letztendlich aktuell. Auch ausverkaufte Touren werfen weniger Geld ab als früher.
Ja.
Das wiederum wirkt sich auch auf uns als Musiker aus.
Hm.
Und dann gibt es natürlich so Typen, die sagen, naja gut, jetzt gibt es die Situation, Live-Business ist, wie es ist, Musik-Business ist, wie es ist und KI ist, wie sie ist. Was wird das nie ersetzen können, deinen eigenen künstlerischen Output?
Mhm.
Das stimmt natürlich. Wenn ich jetzt sage, hey, Markus Vollmer, so wie du Gitarre spielst, so wie deine Songs klingen, so wie deine Stimme klingt, wenn du vielleicht dich dann noch mehr darauf besinnst und sagst, hey, alles ist scheiße drumherum, ich habe keine Drops mehr und die KI und Suno macht mir mein Modell als dienstleisterischer, in Anführungsstrichen, Künstler kaputt, nämlich im Studio, wo du ja beides bist. Du bist teilweise Künstler, weil du Sachen für andere Leute künstlerisch umsetzt, deine Gitarren-Skills, deine Arrangement-Skills, aber letztendlich wollen die was von dir, die wollen nämlich, dass du das dienstleisterisch für deren Kunst machst. Okay, da ist jetzt weniger Geld da oder die KI kann das auch ganz okay oder vielleicht gibt es irgendwann mal eine Markus-Vollmer-KI, die genauso Gitarre-Sachen spielen kann wie du. Aber dann sagt man, was wäre dann der logische Schritt? Okay, der logische Schritt wäre zu sagen, dann besinn dich doch auf deine, auf dein reines Künstlertum. Das, was dich wirklich outstanding macht. Wenn du das machst, kannst du aber einen anderen Job machen, weil du damit einfach keine Kohle verdienen kannst, weil es einfach viel zu wenig Geld abwirft.
Ja. Man müsste dann halt irgendeinen Job machen, mit dem man Geld verdient.
Und dann kannst du deine Kunst machen. Und
nebenher die Kunst machen. Na klar, das machen ja auch viele und ist auch vollkommen verständlich.
Oder ist dann die letztendliche Konsequenz zu sagen, wenn du mit deinem Sound, mit deiner Stimme, mit deiner Gitarre nicht davon leben kannst, dann bist du nicht gut genug. Oder wenn ich mit meinen Saxophon-Dingen, mit meinen Bläser-Arrangements oder mit meinen Dingen, die ich tue, nicht leben kann, okay, dann bist du halt kein guter Künstler. Oder ist einfach der Markt dafür verantwortlich? Ist es eine Kombi aus beidem? Also ich stelle mir diese Fragen. Ne?
Ja, es gibt aber doch auch so viele Produktionen, zum Beispiel, keine Ahnung, so Fernsehproduktionen, wo man eine Band braucht, die auch zum Beispiel flexibel eingehen kann auf die Wünsche von zum Beispiel irgendeinem Produzenten oder von, ja, so, also dafür ist ja eine Band, also ne, wir sehen es ja bei Sing Meinen Song, wie unglaublich effektiv diese Band ist. Da kommt ein Künstler und sagt, okay, ich habe jetzt einen Song, wir haben hier 11 Musiker, die auf hohem Niveau Musik machen können, wie schnell man da arbeiten kann, wie schnell man irgendwas zusammengeschraubt hat, wie schnell die Kommunikation geht. Und bei einer AI ist es halt immer noch so, es sind da so viele Zufallssituationen mit drin, ne, die bei uns eigentlich relativ klar adressierbar sind. So, spiel mal in dem Mittelteil die Gitarre, spielt mal hier genau diesen Teil, ich singe dir das mal vor, dann kann der Musiker das umsetzen. Es ist eigentlich immer noch effektiver, wenn man dann das Geld aufbringen will und eine komplette Band bezahlen will.
Das ist der Punkt. In der Situation haben wir, ich sage es mal, noch das Glück, dass wir einen Sender haben, eine Produktionsfirma, die wollen, dass dabei was rauskommt, was nachher im Fernsehen die gewohnte Qualität, jetzt bei Sing Meinen Song seit 13 Jahren, in Deutschland zumindest, hat. Ich sage das deswegen, weil in anderen Ländern Sing Meinen Song anders produziert wird. Da hatten wir ja schon mal in der Folge mit Massimo drüber geredet, dass das in Deutschland schon ein gewisser Luxus eigentlich ist, dass wir vorher einen Monat im Studio sind und genau diese Arbeit nämlich machen. Dass man in der Mittelalter kannst du da bei der Gitarre mal ein bisschen so.
Und weißt du, was genau jetzt passiert? Genau jetzt hört ein Mitarbeiter von Suno unseren Podcast und der sagt sich, hey, geile Idee. Ich programmiere eine AI, die verschiedene Musiker simuliert. Ich kann den Gitarristen direkt ansprechen. Ich kann ihm sagen, spiel mal
doch schon
die da im Mittelteil. Genau. Und dann sagt du als Schlagzeuger, du spielst duftig. Und du als Bassist machst bum, bum, bum. Er singt die Töne vor. Und dann kannst du die einzelnen Musiker in der Software direkt ansprechen. Wie ein Schlagzeug-Plugin.
Ja.
Kannst du die einzelnen Musiker ansprechen. Du kannst sogar mit denen sprechen, du brauchst nicht mehr prompten.
Ja.
Sondern du sprichst in dein Mikro, was du von denen willst und die Antworten darauf.
Genau.
Und dann hast du einen virtuellen Proberaum.
Wenn das auf den Markt kommt, dann freue ich mich aber auf die Alpha-Version.
Und übrigens, du, der jetzt zuhörst von Suno, ne? Nur mal zur Info, es war meine Idee gerade. Bitte melde dich bei mir, wenn ihr Milliarden von Dollar verdient mit diesem Konzept. Du kannst dich gerne bei mir melden, ne? Weil es ist meine Idee.
Aber wahrscheinlich passiert genau das, weil ich meine doch sogar, dass es das teilweise schon gibt, oder? Es gibt doch schon so... es gibt doch schon so AI-künstlerbezogen... soll so klingen wie Beatles und so.
Das gibt's schon. Aber du kannst jetzt nicht in einen virtuellen Raum reingehen
und die Musik ansprechen. Ja, ich hätte gern einen rockorientierten Schlagzeuger, der,
ja, mit du dem kannst ich sogar, was kann. Du sogar machen kannst, du kannst mit einem Klick die Gitarre auswählen, die der Gitarrist in der Hand haben soll.
Ja.
Du kannst sogar sagen, dass er Shorts anziehen soll und Schlappen und vielleicht Tattoos haben soll. Du kannst das komplett selbst generieren.
Virtual Music Studio.
Ja, weil viele sagen ja auch, hey, wenn der Schlagzeuger spielt, ich möchte gern, ich kann das, den Song nur fühlen, wenn der Oberkörper frei spielt. ist ein Punk-Song. Ja. Der Schlagzeuger muss oberkörperfrei sein. Ja. Und sag mal dem Mario Garuccio bei uns, bei Sing Mein Song,
also hey, oberkörperfrei einspielen.
Richtig. Und der Saxophonist soll bitte, was weiß ich, was ist denn so ein Klischee für einen Saxophonist?
Sonnenbrille aufhaben.
Sonnenbrille aufhaben, ja. Klar. Und der Gitarrist, hey, der Vollmer hat viel zu wenig Tattoos. Das kann nicht klingen.
Ja.
Das kannst du alles über die AI einspeichern. Das wird genial.
Ja.
Scheiß
drauf. Hast du irgendwann mit einem so viel getrainiert, dann kannst du das als Preset speichern.
Du ja, genau. Deine eigene Band kannst du abspeichern.
Ja, genau.
Das ist der Hammer.
So, super geil.
Das ist ein Traum. Wir müssen nicht mehr vor die Tür gehen. Das ist einfach.
Nochmal, um darauf jetzt zurückzukommen, dass die Situation, in der wir sind, dahingehend totaler Luxus ist. Denn es gibt leider in ganz großen Musikproduktionen eben nicht mehr dieses Budget, dass man genau diese Art und Weise nutzen kann, wie wir gerade Sing Mein Song produzieren. Mhm. Wir haben zwar eigentlich für das, was wir machen, viel zu wenig Zeit, sagen wir es mal so. Also ich gehe mal abends schwer gerädert nach Hause, weil wir da 3 Songs am Tag fertig machen müssen. Das ist ganz schön zeitaufwendig. Also
ja, hallo.
Ganz schön schnell.
Das ist ein Marathon ein bisschen, ne?
Ja, und man fühlt sich dann auch so ein bisschen ausgelutscht, weil man super schnell arrangiert und getrackt und alles hat. Mhm. Und schon wieder einen neuen Song, schon wieder auf was Neues einlassen und hin und her. Aber wir haben immerhin die Möglichkeit, an 3 Tagen 8 Songs zu arrangieren mit echten Menschen.
Ja.
Das ist geil, es macht mir auch total Spaß, aber das ist ein totaler Luxus. Also das, selbst in Nashville, wo wir so in den USA ja quasi so ein bisschen so diese Hochburg der Studiomusikszene ist, wo man so sagt, die arbeiten so schnell und effektiv. Selbst da wird das ja weniger. Also selbst da ist einfach der Einzug von KI, das ist einfach, verändert einfach die Studioszene extrem und die Art und Weise, wie Musik gemacht wird. Und in dem Bereich, ich sag mal, was auch sehr kommerziell ist, wahrscheinlich DSDS oder The Voice, die Dinge, die, ich meine jetzt nicht die Bands, die da live spielen, also Lilo und so, das ist ja immer noch mega krass und handmade und oder bei Stefan Raab oder Puffy, die Live-Bands, also das ist ja alles geil, ja? Das sind einfach gute Musiker, die live im Fernsehen Mucke machen, das meine ich nicht, aber ich meine das, was bei so Produktionen dann nachher als Singles irgendwo landet, die Gewinner von The Voice oder von so, da ist ja ich wage mal zu bezweifeln, ob das noch krass im Studio von Live-Menschen eingespielt wird, so.
Das wird bestimmt weniger. Vielleicht, keine Ahnung, es ist immer mit Zukunftsvorhersagen schwierig, ne? Man wird sehen, was passiert. Ich denke mal, wir hatten ja auch schon mal das Thema, dass echte Musik vielleicht so eine Art Liebhaberei wird, wie so die Vinylplatte der musikalischen, des Musikertums oder so, keine Ahnung, dass wir halt als echte Musiker so in so eine Liebhabereisparte fallen oder sowas, keine Ahnung. Also das ist interessant, mir fallen gleichzeitig Horrorszenarien ein und gleichzeitig auch Chancen. Weißt du, ich meine?
Ja, ja, klar.
Also vielleicht haben wir ja auch Chancen. Ich finde es schwierig abzuschätzen gerade, weil vielleicht ist es ja so, dass Typen, die auf einer Bühne stehen und echte Musik machen, dass es vielleicht viel reizvoller wird, weil es einfach viel weniger Menschen geben wird, die ein Instrument lernen wollen. Aber allein der Prozess, ein Instrument zu lernen, ist ja wertvoll. Es hat ja einen Wert. Weil ein Mensch, ja, das ist ja wie Lesen. Das ist ja, der Geist wird ja gefordert und es hat was mit Ritualen zu tun, regelmäßig zu üben. Es hat was damit zu tun, seinen Geist zu bilden, weiterzubilden. Es ist ja nicht nur einfach nur Musik machen. Es hat viel was mit dem menschlichen, mit der menschlichen Psyche zu tun und
total.
Auch mit der psychischen Gesundheit vielleicht sogar.
Aber mein Berührungspunkt so war da immer in der Hip-Hop-Musik zum Beispiel, also in der Art, wie Hip-Hop produziert wird, weil da viele Leute, auch die Künstler immer sagen, mach mir mal ein Beat. Ja, wie ein Beat?
Ja.
Die meinen mit Beat den Backing-Track, die Musik meinen die eigentlich.
Ja, genau.
Für die ist das eine, ist das, was verbal, vocalmäßig oder gerappt stattfindet, und das, was hinten ist, ist nur ein Beat. Mach mir das mal.
Genau.
So und da in dieser Szene, das will ich jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, aber den Leuten ist doch herzlich egal, ob das jetzt ein geiler Gitarrist gespielt hat. Und Hauptsache, das hat einen geilen Vibe.
Richtig.
Irgendwie. Hauptsache, es passt und wird
absolut
inspiriert zu geilen Lyrics oder inspiriert den Rapper, die Rapperin da zum geil performen. Und das kann mal romantisch klingen, das kann mal hochaggressiv klingen, whatever. Mhm. In dieser Szene ist es vollkommen egal, ob jemand ein Instrument gelernt hat. Also ja, die Leute, die wachsen damit auf, die diese Musik hören, mhm, für die ist das vollkommen wurscht,
ja,
ob du 20 Jahre im Keller gesessen hast und Gitarre geübt hast. Das ist total egal.
Am Ende kann man sagen, ey, wir hatten das schon so oft, ne? Damals, erinnerst du dich noch? Also ich meine, wir haben damals noch nicht gelebt, aber wir hatten das in einem Podcast mal kurz, das Thema. Damals, als die Fotokamera erfunden wurde, mhm, hat man gesagt, hey Leute, das ist der größte Shit, da werden Künstler ersetzt, ja, ja, Maler werden ersetzt. Es ja war genau dasselbe Thema, als die Kamera erfunden wurde. Da hat man gesagt, hey, das ja ist nicht gut für uns, so, ne, ein Bild zu machen. Das war ein ähnlicher Aufschrei. Dann kam das Handy raus, da gab es auch einen Aufschrei. Bei jeder, es ist gesellschaftlich sowieso klar, dass bei jeder technischen Innovation irgendwo auch natürlich die Panik hochkommt. Das ist schon immer so gewesen.
Genau, aber Social Media, Handy, Australien hat doch letztes Jahr ein Gesetz erlassen, dass die Jugend vor Social Media geschützt werden muss und die sollen erst, wie ist es, ab 14 oder ab 16?
16, glaube ich, ja,
stimmt. Zugang zu Social Media bekommen.
Ja.
Das ist wahrscheinlich noch nicht in der Exekutive, aber finde ich krass. Finde ich zumindest, da hat offensichtlich mal eine Regierung sich überlegt, Moment, wir müssen was tun. Oder ja, an Schulen, ich bin jetzt nicht im pädagogischen Bereich wahnsinnig bewandert, aber ich kriege mit, dass viele Schulen die iPads wieder wegnehmen,
ja,
aus dem Unterricht, weil sie merken, dass das total kontraproduktiv ist. Also da passieren ja Dinge so. Und das ist einfach nur so.
In Skandinavien teilweise gibt es auch schon Verbote für KI-generierte Produkte oder zumindest Kennzeichen. Die sind ein bisschen weiter als wir, glaube ich.
Genau. Also deswegen, ich finde es, ja, man kann das eine vergleichen mit dem anderen.
Ja.
Ich habe das Thema Pharmazie oder Arzneimittel eben genannt. Du hast es gerade gesagt, Fotokamera versus gemalte Kunst.
Ja.
Aber das sind meiner Meinung nach Äpfel mit Birnen so ein bisschen, weil klar, damals hat man gedacht.
Naja, die Fotografie wurde auch eine neue Kunstform, ne? Und die hat auch dann Lizenzen. Aber auch mit einem Lizenzmodell hat man dann, die Pressefotografen konnten damit auch Geld verdienen. Also man hat ein Prinzip geschaffen,
richtig,
dass es den Fotokünstlern ermöglichte, damit dann natürlich auch zu leben. Und,
genau. Aber ja, zum Beispiel, was du jetzt sagst, die früher gemalt haben, die ein Pressebild gemalt haben oder ein Porträt gemalt haben.
Ein Kinocover oder ein.
Genau. Von Hand. Da ja kam dann die Fotografie, hat denen den Job weggenommen.
Ja.
Was definitiv klar ist, wenn wir jetzt mal vielleicht die wie soll ich sagen, die Urheber außen vor lassen, also Leistungsschutzrecht und Urheberrecht. Was ist denn mit den Technikern in unserem Job bei Musik? Also diejenigen, die im Studio tracken, der Toningenieur, der danach auch mixt und mastert.
Mhm.
Auch da weiß ich und wissen wir von ganz vielen, dass sie sagen, hey, das ist eigentlich tot.
Ja.
Die Szene ist tot. Natürlich muss man noch an manchen Stellen jemanden haben, der da auf die Tasten drückt und ein bisschen was trackt und auf Record drückt und Pro Tools bedient. Und man muss auch noch jemanden haben, der das schön macht nachher.
Ja.
Aber es ist im ganz großen Bereich schon so der Fall, dass du auch KI-mäßig einfach nicht nur gute Plugins hast, die einen guten EQ-Einstellungen machen, sondern die auch komplette Mixes machen oder komplettes Mastering machen.
Ja, das ist ja schon so fast so. Ne?
Das heißt, diese Jobs sind auch nicht mehr in der Art existent
oder werden
nicht mehr bezahlt.
Es wird sich da ein bisschen herausstellen, wer der totale Chef ist,
ja,
auf dem
genau
Gebiet.
Genau.
Und die wird es dann noch geben. Es gibt ja heute auch noch in Amerika vor allem Menschen, die mit richtigen Mischpulten mischen.
Genau.
Ne? Großes API-Pult oder
ja,
was weiß ich was. Und die analog mischen, wird auch weniger, glaube ich. Ne? Aber,
auf jeden Fall. Also das
gab es auch noch lange.
Letztendlich ist wahrscheinlich Bottomline definitiv jetzt aus künstlerischer Sicht so, dass es eine Reduktion geben wird, einen Kahlschlag geben wird und dass die Leute übrig bleiben, die irgendwas Krasses anzubieten haben. Die irgendwie einen Peak haben, wo man sagt, wow, das ist der Typ mit dem geilen API-Pult oder das ist der Typ mit der geilen Gitarre. Mhm. Der hat so ein krasses eigenes Ding, das will ich haben. Mhm. Dafür gebe ich Geld aus. Aber es wird ganz viele geben, die in den letzten Jahren davon leben konnten, mhm. Die genau diesen Peak vielleicht irgendwie nicht haben, die mhm. dann eben nichts mehr zu tun haben werden oder dafür nicht mehr bezahlt werden.
Es tut sich vielleicht ein größerer Spalt auf, ähnlich wie reich und arm. Zum Beispiel halt in dem Sinne, Leute, die halt was wirklich sehr gut können oder beeindrucken können mit ihrer Tätigkeit, versus die anderen, die vielleicht irgendwie so in der Masse schwimmen. Ne? Mhm. Vielleicht wird sich dieser Spalt wieder ein bisschen vergrößert, keine Ahnung. Das ist vielleicht so eine spekulative Zukunftsvision, aber das kann ich mir vorstellen, dass man sich halt vielleicht noch mehr spezialisieren muss auf was, keine Ahnung. Aber auf der anderen Seite, wenn man mal so alles runterbricht, ist das meiste eigentlich besser geworden, glaube ich. Ich meine, die Musiklizenzierung, klar, die hatte jetzt wirklich harte Zeiten hinter sich und vielleicht muss man es einfach neu ordnen und Wege finden, ne? Dass wir einfach an dem Punkt sind, wo wir sagen, okay, wir müssen einfach eine Lösung finden, dass die Lizenzen richtige Wege laufen. Weil im Prinzip ist es für einen Künstler, war die Zeit nie besser, sich darzustellen. Ne? Ich meine, du kannst deine Kunst auf YouTube hochladen, kannst eine Fanbase aufbauen. Ich merke es bei Patreon, ich kann wirklich die Leute direkt ansprechen, die kommen zu mir, die machen bei mir ein Abo-Modell, weil sie sagen, ey, ich möchte gerne wissen, was der Typ macht. Mhm. Und ich bezahle dafür jetzt Geld, weil ich genau weiß, dass mir das gefällt, was der macht. Und weil ich da vielleicht Fan von bin oder von diesem Maler, der die Bilder malt bei Patreon oder bei YouTube, ich folge dem, weil ich denke, dass es meine Richtung ist. Ich finde, man kann viel besser auswählen als je zuvor, was einem gefällt und wo man jemanden über die Schulter gucken möchte. So, ne? Ich finde, das ist eigentlich so ein Mekka für Menschen, die sich weiterbilden möchten oder was lernen wollen.
Ja, das ist jetzt speziell YouTube oder die Verfügbarkeit von... Es gibt viele Tools, wo du direkt in Kontakt sein kannst mit einer Fanbase.
Genau, und damit kann man ja auch Geld verdienen. Ne?
Ja, genau.
Man kann, also jeder versteht, dass ein Künstler Geld verdienen muss, um seine Kunst voranzutreiben und dann vielleicht noch ein bisschen mehr zu bieten, um sich zu entwickeln. Das ist ja verständlich, das versteht jeder. Und das nutzen auch viele Leute. Und
auf jeden Fall.
Ich glaube, das wird auf jeden Fall einen Weg gehen. Ich denke mal, es ist nie falsch, um jetzt auch mal so ein bisschen einen Abschluss zu finden. Generell ist es, glaube ich, nie falsch, wenn man was kann oder wenn man das Gefühl hat, ich möchte was wirklich weiterentwickeln von meinen Talenten oder von meinen Fähigkeiten, dann sich darauf zu spezialisieren und zu sagen, ich baue meinen Kanal auf und stelle das zur Verfügung und versuche immer mehr Inhalte zu schaffen, die Leute konsumieren können. Seine eigene Plattform zu bilden. Und ich glaube, das ist das, was für mich zumindest persönlich sehr reizvoll geworden ist, wo ich merke, ich kann was, ich kann Gitarre spielen, ich habe mir das angeeignet über Jahrzehnte. Ich kann darüber erzählen, ich kann unterrichten, die Themen weitergeben, ich kann auch inspirieren, ich kann meine Kunst darstellen und Leute einfach nur zugucken lassen, ich kann unterhalten. Also ich habe alle Möglichkeiten. Und um jetzt auch mal so wieder auf die positive Schiene zu kommen, ne, weil man wird ja wahnsinnig. Trotzdem, wie du schon gesagt hast, es muss ein Lizenzrecht her und das passiert, glaube ich, auch gerade. Wir haben ja das GEMA, den GEMA-Prozess gesehen, der erfolgreich war. Ich glaube, solange wir die GEMA haben und Politiker haben und Menschen haben, die sagen, wir müssen was tun für diese Menschen, die diese Leistungsschutzrechte beanspruchen, dann, solange es diese Leute gibt, wird hoffentlich auch was passieren. Ne? Und ich persönlich als Künstler muss sagen, ich habe gleichzeitig Angst und gleichzeitig sehe ich eine Riesenchance. Also es ist gleichzeitig da. Es ist verrückt irgendwie. Aber ich glaube, am Ende bleibt mir nichts anderes übrig, als mich darauf zu konzentrieren, was ich gut kann.
Absolut.
Ne? Ja. Und wo ich den Leuten was bieten kann. Und vor allem auch dann, wie ich schon gesagt habe, irgendwie eine Möglichkeit zu finden, dass die Leute das bei mir auch konsumieren können oder auch eine Mitgliedschaft bezahlen können oder was auch immer. Und so, dass die Leute aber auch wirklich dann natürlich meine Inhalte, dass sie die weiterbringt, dass sie davon lernen können und so. Das finde ich super spannend als Künstler und daran halte ich mich so ein bisschen fest. Und ich sehe da auch noch viel mehr Potenzial in Zukunft. Also Und das mit Suno und OpenAI, klar, das wird natürlich, muss man regeln. Das wird man regeln müssen.
Also ich würde das auch so unterschreiben, wie du sagst. Ich kann jetzt einfach nur rein pragmatisch mir das angucken, wie es bei mir ist. Recorded Music ist tot, würde ich mal sagen.
Also, vielleicht, ja.
Ich würde sagen, wenn ich mir die letzten 10 Jahre bei mir angucke, ist jedes Jahr der Anteil an meinem Einkommen, den ich generiert habe aus Studioproduktionen, damit meine ich Arrangementarbeit und Recording von Bläsern in erster Linie, denn dafür werde ich gefragt.
Ja, ne? Natürlich. Ja.
Ich werde gefragt, um Bläserarrangements zu schreiben und mit entweder alleine mit dem Saxophon oder Flöte, Klarinette oder eben mit 3-4 Leuten im Studio zu spielen.
Mhm. Ja.
Das geht inzwischen gehen null. Mhm. Es gab Jahre, wo ich darüber, let's say, 20.000 Euro verdient habe. Es war immer viel weniger als das Live-Business bei mir.
Mhm.
Aber es war immer ein stattlicher Teil. So.
Ja,
inzwischen geht es gen null.
Mhm.
Also wenn ich im Jahr, jetzt letztes Jahr, glaube ich, 3 oder 4 Musikproduktionen, die okay bezahlt waren.
Mhm.
Ganz, ganz viele auch große Produktionen. Ja, wir haben einfach kein Geld. Oder irgendwie, ja, hier noch ein Huni, aber that's it.
Ja, klar.
Und ich habe auch manche Sachen einfach abgelehnt, weil es einfach kein Geld gab. So habe ich dann einfach nicht mehr gemacht. Das heißt ganz klar, der Live-Anteil, das heißt in meinem Fall Tourneen, Fernsehproduktionen, wo ich Gagen verdiene, das ist das, was funktioniert nach wie vor.
Ja.
Genauso wird das Unterrichten, das tue ich sehr wenig, aber also Coaching, aber Leute, die einen festen Unterrichtsjob haben oder privat unterrichten, das wird natürlich, das ist unberührt davon.
Aber jetzt stell dir mal vor, alle sagen, okay, wir brauchen als Bläser jetzt nicht mehr agieren, nur mal als spekulativ, wir brauchen das nicht mehr machen, alle gehen jetzt davon weg. Vielleicht ist es dann aber umso reizvoller zu sagen, es gibt trotzdem noch Leute, die das können, vielleicht sind es weniger, aber vielleicht ist genau das dann reizvoll, weil es dann nur noch irgendwie KI-generierte Bläsersätze gibt und dann sagen die aber vielleicht irgendwann, die Künstler, hör dir mal diese Typen an, die spielen das in echt und das ist das Shit.
Aber das ist ja der Grund, warum die Leute bei mir anrufen.
Ja.
Genau das ist schon der Grund.
Ja.
Ich will jetzt weder sagen, dass ich der Wahnsinns-Krösus bin, was Pophorns angeht, noch will ich sagen, dass es andere Leute schlechter oder besser machen.
Mhm.
Es gibt sehr, sehr viele gute Musiker und es gibt viele Leute, die auch handwerklich das gut auf Noten bringen können.
Mhm.
Ich glaube, Leute rufen bei mir deswegen an, weil sie checken, dass ich da nicht Noten hinschreibe, um mich selber zu verwirklichen und Sportsaxophon zu spielen, sondern ich versuche, Dinge zu schreiben, die für den Song funktionieren.
Ja.
Und nicht jede Lücke zu finden und noch irgendwo noch eine 16. zu viel und hin und her.
Ja, und die verlassen sich auf dein Gespür.
Geschmack, weil du menschliches Gespür,
Geschmack,
die Erfahrung, genau. die sie vielleicht schon mit mir, mit meinen Arrangements gemacht haben. Oder auch mit meinem Sound, das ist das Nächste. Das einfach, deine Gitarre klingt so,
und mein Saxophon klingt so. Vielleicht muss man den Leuten noch viel mehr zeigen, was es bedeutet,
exakt.
Sowas zu machen.
Wie genau.
Das ist auch das, was ich mache. Ich versuche den Leuten einfach immer mehr zu zeigen, was es bedeutet, sich hinzusetzen und einfach Gitarre zu spielen.
Genau.
Und einfach was auch mal zu improvisieren, sich über sein Instrument auszudrücken, was eine Story zu erzählen über die Gitarre.
Genau.
Ne? Das finde ich, das. Ich glaube, das ist darin liegt die Chance, zu sagen, schaut mal her, was ich machen kann. Ich nehme euch mal mit auf die Reise.
Ja.
Das kann man alles damit machen.
Da gebe ich dir vollkommen recht.
Das finde ich spannend. Ding.
Ich glaube aber auch, da kann ich mir vorstellen, dass man vielen Leuten aus der Seele spricht, wenn man sagt, diese Überlegung haben wahrscheinlich viele. Ich muss das viel mehr Leuten zeigen, was ich tue, was ich kann, wo ich gut bin, drin bin.
Ja.
Aber diese Hürde, das auch regelmäßig zu machen, nämlich ein Video zu machen, das gescheit zu schneiden, das auf Social Media inklusive YouTube rauszuhauen, das fällt mir zum Beispiel total schwer deswegen, weil ich einfach keine Zeit dafür habe. Aktuell, weil ich glücklicherweise viel...
Da du jetzt keine Jobs mehr hast, wirst du in Zukunft...
Richtig, genau. Nee, ich würde das gerne viel mehr machen, aber weil ich tatsächlich im Live-mäßig so okay zu tun habe, ist der Zeitaufwand so krass, mich hinzusetzen. Wenn da müsste ich jetzt einen YouTube-Kanal machen, wo es um dieses Thema geht. klar, das ist, die Katze beißt den Schwanz, das ist schon klar, aber finde ich, es gibt, glaube ich, viele Leute, die sagen, boah, das ist mir irgendwie so viel Aufwand schwierig.
Aber weißt du, woran ich mich auch noch festhalte? Das fällt mir gerade ein, wo wir darüber reden jetzt. Ich halte mich auch noch fest an diesem gesellschaftlichen Phänomen, zusammen Musik zu machen. Mhm. Ich glaube, es wird immer mehr, so wie Leute zum Tennis spielen gehen am Wochenende, wird man immer mehr den Wert erkennen, was es bedeutet, rauszugehen, mit Menschen zusammen Musik zu machen. Weil das definitiv kannst du mit nichts ersetzen.
Definitiv.
Du kannst nicht am Computer einen Prompt schreiben und dann das Gefühl haben, ich hätte mit jemandem kommuniziert. Das wird nicht passieren. Diese menschliche Interaktion, die wird immer wertvoller werden. Und ich glaube, man wird den Wert erkennen darin, was es bedeutet, mit Leuten einfach in einem Raum zu stehen und zusammen Musik zu machen. Das wird, glaube ich, vielleicht sogar wertvoller denn je. Weil genauso wie rausgehen und mit jemandem Fußball spielen oder Tennis zu spielen oder so. Ja, diese gesellschaftlichen Komponenten.
Definitiv, aber da reden wir über den Amateurbereich. Ich gebe dir vollkommen recht. Mhm.
Weiß ich nicht.
Ja, aber also ich sag's jetzt mal so. Der Bereich, in dem ich damit Geld verdienen kann, das ist der Live-Bereich. Da haben wir ja schon mehrfach drüber geredet. Das sind die Konzerte, das sind die Tourneen. Da kann man mit Leuten Musik machen.
Yeah.
Wenn man in diesem Job Geld verdienen will, wenn das ein Job ist, muss man ja gucken, dass das regelmäßig stattfindet und dass die Konditionen so sind, dass das auch gut ist. Irgendwie. Mhm. Es gibt aber auch da Bereiche, das weiß ich von vielen Kollegen, die zum Beispiel auch im Entertainment-Bereich unterwegs sind. Das heißt Business-Events, Companies-Events, Cover-Bands, dass einfach definitiv es so ist, dass dieser Sektor kleiner wird aktuell. Weil die Firmen, das hat vielleicht auch andere Gründe, wirtschaftliche Gründe, finden noch Firmenfeste statt? Wenn ja, was wird da gebucht?
Die Veranstalter müssen ja auch Geld verdienen, die fallen ja auch weg. Ne? Das merkt man schon
auf jeden Fall. Also es verändert sich auf jeden Fall was.
Ja, ja.
Wenn ich jetzt aber einen anderen Job habe und dann genau mir das leisten kann, dass ich sagen, ey, ich mache ein Saxophonquartett. Hobbymäßig oder ich spiele damit in einer Big Band oder ich gehe in einen Chor, weil ich gerne menschliche Interaktion habe, wo aber Geld keine Rolle spielt oder wo ich auch damit kein Geld verdienen muss, sondern da geht es mir wirklich nur um diese Komponente, das zu haben. Super geil irgendwie. Und andersrum genauso finde ich auch diese Frage künstlerisch, wenn wir darüber reden, was ist die eigene künstlerische Identität, was ist denn dein Sound, was ist denn mein Sound und so. Jetzt gibt es nicht die Markus-Vollmer-Band, die gibt es schon. Also das ist ja das, was du machst.
Mit meiner Musik, mit deiner Musik.
Klar. Und in meinem Fall gibt es das nicht. Ja? Es gibt den Typen, der gebucht wird und dann auch geil, der ein geiles Solo gespielt oder klingt ja toll und so. Aber eigentlich geht man ja dahin, weil ich bei Bab spiele, weil ich bei Gregor spiele, dann geht man nicht wegen mir dahin. So, ne? Oder bei Sing Mein Song guckt man das nicht, weil du da Gitarre spielst oder ich, sondern ist ja klar.
Ja.
Das heißt aber, die Typen, wenn ich jetzt mich darauf verlassen würde, meinen eigenen Sound zu machen und das so in Vordergrund zu stellen und versuchen damit Kohle zu verdienen und das auf menschlicher Interaktionsbasis, nämlich dass man mit mehreren Leuten zusammen Musik macht, dann passiert das automatisch im kleineren Rahmen. Das ist übrigens für mich auch ein Way to go für dieses und nächstes Jahr im Zuge dieser Geschichten, dass ich mir selber auch überlegt habe, ich will das wieder mehr machen. Ich will wieder kleinere Projekte machen mit Menschen, live spielen, kleine Bandprojekte, kleines Zeug machen, wo es nicht um Geld geht. Wo der Beweggrund nicht ist, dass wir schon beim ersten Gig 400 Euro verdienen müssen, sondern wo es mir erstmal egal ist. Und einfach, das ist eine Zeitfrage, das ist erstmal ein Luxus.
Ja, ja.
Aber wir merken, wir drehen uns immer so an dem Thema, kann ich mir das leisten?
So, ja, ja, klar, es ist immer wirtschaftlich, irgendwie hat es so eine wirtschaftliche Grundkomponente, ne, die man gar nicht so wegschieben kann.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn man halt jetzt nicht gerade, ne, wenn man jetzt in der Bank arbeiten würde und neben der Musik machen will, ist es eine ganz andere Situation. Wir leben halt davon. Ne?
Ja.
Und da muss man, also, klar, man muss natürlich eigentlich ein künstlerisches Mindset entwickeln, das nicht nur mit deiner Kunst zu tun hat, sondern auch mit der wirtschaftlichen Komponente. Also es ist ja immer schon so gewesen. Ein Künstler muss ja irgendwie von was leben. Und ob es jetzt Van Gogh war, ob es jetzt Picasso war oder ob es kleinere Künstler waren, die man gar nicht kennt, die mussten immer irgendwie überlegen, wie kann ich denn überhaupt meinen Kühlschrank vollkriegen jetzt nächste Woche? Und dann hat man halt damals Bilder gemalt und hat vielleicht berühmte den Bürgermeister porträtiert und hat dafür Geld bekommen.
Genau.
Ja, so Sachen genau. Gab es immer schon.
Und ich finde es auch vollkommen okay, dass sich der Markt verändert und dass neue Modelle entstehen, neue Vertriebsmodelle, neue. Das ist alles cool, da will ich überhaupt nichts gegen sagen. Ich meckere auch nicht, dass es die Kassette nicht mehr gibt und dass es dann jetzt die CD nicht mehr gibt. Da meckere ich überhaupt nicht drüber. Mhm. Worüber ich meckere, ist, dass Firmen Geld mit etwas verdienen, was ihnen nicht gehört.
Absolut, ja. Das darf nicht sein.
Das darf nicht sein.
Und das ist ja auch zum Glück so gewesen, dass die GEMA gewonnen hat. Also für mich war das schon ein Lichtblick. So, ne?
Ja, aber hat es noch lange keine Auswirkungen.
Ja, und man weiß auch gar nicht, ob die nicht doch einen Weg finden, das zu auszuhebeln. Ne?
Richtig,
das ist ja,
genau.
Das ist ja eine Riesenfirma. Ne? Diese ganzen Softwarefirmen oder diese Plattformen, die sind ja so unfassbar riesig und haben so viele Möglichkeiten und so viel Geld. Dass man manchmal gar nicht mehr weiß, ob die überhaupt an Rechte gebunden sind, ne, die wir kreieren als Gesellschaft.
Also was ich jetzt mal sagen würde, wir haben uns jetzt ein bisschen versucht, von Hölzchen auf Stöckchen über dieses Thema zu unterhalten. Man stellt fest, wir sind Musiker, wir sind keine Juristen, wir sind ethisch, haben wir unsere Meinung, aber sind auch keine Typen, die das wirklich abschließend sinnvoll einschätzen können. Wir können das jetzt so halbgar hier kommentieren.
Wie immer.
Wie immer, ja, wie immer. Aber ich finde zwei Sachen wichtig. Das eine ist, was du sagst, sich auf sich selbst zu besinnen und sich zu hinterfragen, was kann ich gut, wo bin ich gut drin, das zu machen.
Ja.
Bernard Purdy hat mal gesagt, ne, der Drummer, you do what you will do. Also was, ne, wenn du geil Gitarre spielst, dann wirst du auch weiterhin damit leben können, geil Gitarre zu spielen.
Absolut.
Und das Zweite ist aber, und das finde ich auch total wichtig, unterstützt Leute wie Pro Musik oder wie die Initiative Urheberrecht, die sich um diese Dinge kümmern, um die ich mich vielleicht in meinem Alltag nicht kümmern kann, weil ich andere Dinge tue, die aber dafür sorgen, dass da Dinge angeschoben werden und geklärt werden und juristisch weitergepeitscht werden.
Mhm.
Das kostet nicht viel Geld und es macht einen unglaublich großen Unterschied on the long run, weil nämlich genau diese Leute wie die Initiative Urheberrecht und auch Pro Musik sich um diese Sachen kümmern. Das finde ich einfach, gerade wenn man über solche Themen reden, finde ich das total wichtig.
Absolut.
Dass man nicht das Gefühl hat, da wird schon irgendwie, ich mache jetzt mein Ding und scheißegal. Ich habe zumindest diesen Anspruch, dass ich das wichtig
finde. Total. Und wir hoffen, dass die Demokratie in der Form noch lange bestehen bleibt, auch wenn es gerade irgendwie düster aussieht. Aber ich glaube, das ist eine Chance, wirklich auch für uns alle so, ne, einfach ein bisschen mitzuquatschen und zu sagen, auch mit Petitionen und so weiter, ne, ob es jetzt Pro Musik ist, Petition oder überhaupt politisches Mitspracherecht. Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema und auch wenn wir nur in so einer kleinen Nische fast schon sitzen, ne, als Musiker, trotzdem ist es auch großes, ja, ein riesengroßer Wirtschaftskomplex, Musikindustrie, ne, muss man auch sagen.
Habe ich mal mit euch noch drüber gequatscht.
Ist ja riesig.
Die Leute sagen, ihr mit dem kleinen Musikding, ey, da hängt so viel dran, da hängt Gastronomie dran, da hängt Hotelwesen dran.
Ja, das vergisst man oft, das ist schon
so riesig. Viel dran, Tourismus, Reisen, das ist einfach Wahnsinn, was Musik beschert. Und das wissen übrigens natürlich auch die großen Companies, die sind ja nicht umsonst auf den deutschen Markt aus.
Ja,
Suno ist nicht zuletzt auch in Deutschland so aktiv und Spotify und alles. Die wissen ganz genau, Deutschland ist ein reiches Land, ist ein großer Markt für Kultur, für Musik. Und die wissen eben auch, dass es noch nicht gescheit reguliert ist, wie im Arzneimittelrecht, dass man da wildern kann.
Das eben, und deswegen können wir froh sein, dass es so eine GEMA gibt, die klagt. Ne?
Ja.
Und dann auch gewinnt und für diese ganzen Rechte und Leistungsschutzrechte kämpft. Also es ist, ich bin gespannt, wo es da hingeht. Aber für uns beide heißt es einfach, live a life, live your life, learn and love.
Herrlich. Wir fliegen jetzt mal nach Afrika.
Jetzt
und werden sofort. Uns vielleicht mit einem Podcast aus Afrika melden, könnte es sein, dass wir das wieder hinkriegen,
oder? Ja, das kriegen wir bestimmt hin.
Oder?
Wir haben echt wenig Zeit, wir haben so viel zu tun. Aber
ja, vielleicht kriegen wir wieder so einen Nachmittag irgendwo hin, dass wir in Afrika nochmal...
Zumindest kriegen wir es hin, mal so einen kurzen Überblick durchzugeben, wie es läuft und was wir so machen.
Ja.
Genau. Und mal schauen.
Geil, Leute. Lasst uns gerne mal eure Meinung da. Also auch wenn das jetzt so ein Thema ist, was wahrscheinlich in wenigen Worten nicht sich mal eben mit einem Kommentar easy abhandeln lässt. Aber schreibt uns gerne auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook und
oder per E-Mail. Wir haben ja eine E-Mail-Adresse.
Haben wir auch, genau.
Also die wir unten reinsetzen.
Genau, steht ja immer unten drin jetzt. Genau. Wenn ihr Anregungen habt und wenn ihr da mitdiskutieren wollt, schreibt uns gerne. Also mich würde es total interessieren, ob zumindest auch von Musikerseite, also von Kollegen, ob die das total anders sehen als wir irgendwie. Also wir haben ja, ich würde mal sagen, eine relativ ähnliche Meinung, was das Thema angeht.
Ja.
Wir sind natürlich jetzt auch die Typen, die so in ähnlichen Kontexten agieren. Aber mich würde es total interessieren, ob Leute dabei sind, zum Beispiel, die sagen, ey, das ist doch mega geil und fuck Urheberrecht, ist mir scheißegal. Aus den und den Gründen. Ich würde da gerne auch mal andere Meinungen hören.
Ja klar, auf jeden Fall. Das ist ja immer das Schöne, dass man auch mal gegengesetzte Meinungen so mal beleuchten darf. So.
Genau.
In diesem Sinne, Peoples, vielen Dank fürs Zuhören. Wir melden uns aus dem südlichen Teil der Hemisphäre.
Tschüss.
Ciao.